Christoph, denk an die, nicht nur an die fünf Sterne, sondern auch an die fünf Spure halt.
Die fünf goldene Regeln, auf die fünf Spure. Ich habe alles doppelt und dreifach gecheckt, Manschin.
Heute?
Ich glaube, technisch sind wir auf einem ziemlich guten Stand jetzt.
Nimmt das eigentlich direkt in das Ding auf? Oder
das
dann?
Nimmt direkt auf, ja.
Ah, okay.
Das cool. Ist ziemlich gut.
Eigentlich nicht. Also, ich nehme das Ding direkt ins Internet auf. Also,
du musst es streamen, oder wie?
Ist alles live.
Nee, klappt dann.
Könnte ja sein, dass
Munchi, ganz kurze Sache. Der Luis weiß noch nicht so richtig,
also,
dein Gesicht zu deuten, wie du so tickst. Der, ja, Luis, der erzählt nur Scheiß.
Wirklich. Das ist völlig in Ordnung. Ich komme klar damit. Drück mal schon auf Record, oder?
Das läuft schon längst.
Sehr gut.
Wie ist das für dich eigentlich, Christoph?
Was meinst du?
Jetzt hast du zwei Bärtische. Kannst du uns das eigentlich auseinanderhalten?
Also ich kann es schon nicht.
Das ist ohne schwer. Scheiß. Warte mal kurz, ich mache gerade ein Foto. Weil ja, das glaubt man keiner. Das
stellst du die Shownotes? Oder nee, kann man nicht, gell?
Doch, das kann man ganz bestimmt. Das klappt mal kenner.
Du hast also einen schwarzen Pulli gehabt, wir haben uns extra abgesprochen.
Ich merke mir das jetzt so, der Luis ist der mit der Cup. Nee, mit der Kette.
Wir sind Schachspieler.
Guck mal.
Der eine ist schwarz, der andere weiß.
Stimmt. Nee, der Luis ist der mit der goldenen Kette. Jetzt weiß ich es.
Das fehlt mir auch noch.
Nee, das darfst du jetzt nicht haben, weil dann verwechsel ich euch wirklich.
Klar, ein bisschen Bling ist immer gut.
Ah, da,
manche. Habt ihr eigentlich so ein Intro?
Wir haben eine Intro. Genau, pass auf, wir haben ein richtig gutes Intro.
Nee, leider
Intro.
Nicht so.
Nee,
eher so.
Ja, wir sind eher ein bisschen country-mäßig unterwegs. Achtung, ich fasse mal ab.
Fisi Matende. Der Podcast.
Verstehst?
Ja. Das gefällt mir aber gut. Finde ich super.
Ja, wir sind hier auf dem Land, muss man sagen. Ne?
Und mit in der Stadt.
Ja, und trotzdem auf dem Land. Du hast dich ja, als du reingekommen bist, hast du dich schon ein bisschen umgeguckt und hast gesehen, ey, das ist ja ein Zelt. Was ist hier los? Warum bin ich jetzt in einem Zelt und warum vor allen Dingen ist es ein Zwei-Mann-Zelt?
Warum ist so ein Lagerfeuer mitten im Proberaum?
Und was macht die Dose Ravioli da auf dem Esbit-Kocher? Was soll das?
Ja, und warum?
Warum eigentlich?
So, wir haben eine kleine Tradition.
Ja.
Christoph sagt immer unsere Gäste an, weil es ist ja meistens so, man kann es eigentlich schon vom Titel sehen, wer heute kommt, aber vielleicht gibt es auch Leute, die dich nicht kennen. Was macht man da?
Ja, die müssen jetzt erstmal rausfinden, um wenn es eigentlich geht halt. Und ich würde so eine kleine Vorstellung in Form einer Lobhudelei jetzt erstmal auf dich absingen.
Kannst du das?
Ich kann es ab.
Kannst du? Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr gut. Statt Plemonei, okay. Unser heutiger Gast ist ein musikalischer Tausendsassa. Der 40-jährige Rapper, Sänger, Songwriter, Produzent, DJ und Beatboxer ist zwar in Bayern geboren, hat aber in Kindheit und Jugend die wohltuende Prägung des Siedpals um Landau genießen dürfe. Karrieremäßig ging es für ihn immer weiter nach Ove, wohnortmäßig A. Er ist von Landau nach Monnem, nach Berlin und nach Hamburg gezogen und jetzt endlich wieder dort ankommen, wo er sich hoffentlich wieder heimisch fühlt, mit dem Riesling Sauer back in Landau. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Luis Baltes.
Hallo, grüß euch.
Jetzt der Applaus einspiele, bitte.
Sehr gut.
Ja, geil. Sehr schön. Ist schon eine trockene Baustelle, oder?
Ja, aber es ist, ich bin froh, wieder hier zu sein. Also es war wirklich eine gute Zeit im Norden, aber ja, mit Family und so ist es schon schöner, einfach irgendwie ein bisschen mehr Platz zu haben und der Wald vor der Haustür und
ah,
so.
Ah, das ist halt schon geil. Sisch, und das passt doch gut, dass du jetzt gleich hier bei uns auch im Zelt gelandet bist, ne? So ganz nah am Wald. Wir können vielleicht am Anfang gleich mal was klären, und zwar der Mundschenk Monchi.
Neue Kategorie, weißt
du? Oh yeah. Ja.
Ne, der Mundschenk Monchi. Du willst schon was zu uns zu trinken, Kredenz, oder was?
Ja, also wir haben Zeichen. Mehrere Möglichkeiten. Okay. Entweder ich mache einen Spätburgunder auf.
Aha.
Oder ich mach dir eine ganz normale Rieslingschale.
Das ist auch super.
Oder wir haben extra keine Kosten und Mühen gescheut, sind extra noch, war das?
An die Aral-Tankstelle.
An die Aral-Tankstelle und haben Astra gekauft. Faxe gab's leider nicht.
Okay, geil. Wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich habe so lange keinen Astra mehr getrunken, ich würde tatsächlich da mal ein bisschen dran nippen.
Das, ja,
das gefällt mir.
dann stehe ich jetzt mal auf.
Ich komme ja ran, also ich kann es auch holen. Du bist der Mundschenk, okay.
Ja, das Problem ist, manche muss das nur vorher immer ankündigen, weil das dauert wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, aber es ist zelebriert.
Und normalerweise klären die Gläser, aber heute nicht.
Ja.
Guck mal, was es stattdessen macht, bitte.
Oh, das sieht ja geil aus.
Was Sascha geschüttelt, manche.
So, Achtung. Darf ich es aufmachen?
Jawohl.
Oh, das hört sich gut
an.
Das
klang wie in der Werbung.
Mm. Was hast du mir mitgebracht, Muschi? Spezi.
Ja.
Aber ich muss noch lesen, ne?
Du musst noch lesen.
Ah, okay.
Und ich trinke Bier. Warte mal.
Und ich muss noch fahren.
Da ist der verdammte Scheiße.
Prost. Cheers.
Zum Wohl.
Cheers. Das klärt jetzt nicht. Kannst du irgendwie ein bisschen klären? Oder
ja, natürlich.
So irgendwie,
ja, natürlich.
Achtung, warte. So.
Hey. Ja, das wird gleich gesampelt.
Eiskaltes Dosenbier. Schon geil, oder?
Geil, gell?
Danke dir.
Ja, gerne.
Vor allem das Urtyp von Astra habe ich auch noch nie gehabt. Geiles Logo, das passt ja voll hierher irgendwie. So Tattoo-Style mit Todeköpfen, Flammen,
genau.
Anker und Piratenschiff.
Nur für dich.
Dankeschön. Ja, ich habe 9 Jahre in Hamburg gelebt, deswegen ist es schon auch so ein bisschen Homecoming, dieses Bier.
Das ist schon so lange her, als du noch
gezogen bist. Ja, 2015, glaube ich. Ja.
Monchi, grätsch mal jetzt nicht. Nein, ne? Wir fangen schwer, wie sich das gehört, fangen wir mit der Kindheit von
Gutes an,
natürlich.
Die Reihe voll.
Nee, wir müssen zuerst mal, wir vergessen das immer. Wir vergessen immer zu sagen, wo wir uns eigentlich herkennen.
Ja.
So.
Ja.
Ich kann es jetzt von mir sagen, oder hast du noch eine Vorstellung, seit wann wir uns kennen oder wo wir uns
begegnet sind? War das 8 bei der dicke Kinder?
Ich meine nicht beide dicke Kinder. Teile von uns hast du nämlich beide dicke Kinder kennengelernt, durchaus.
Ja.
Du hast dein großer Fuß oder was?
Teile von mir.
Also.
Teile der Band. Der Alex hat,
genau.
Hatte Louis schon, kennt er Louis länger als wie mir. Wir haben uns, jedenfalls von mir aus, kann ich sagen, 2016 ist er schon mal getroffen, und zwar auf dem Mitte drin und Bund Festival.
Ah, geil.
War das gewesen zugunsten von der Flüchtlingshilfe? Es war in Herxheim.
Ja, das war richtig schön.
Ja, du warst auf der Bühne, der Schwobbes.
Der hat alles aufgezeichnet.
Hat ein richtig cooles Video draus gemacht.
Das kann man ja in den Shownotes verlinken. Irgendwie.
Auf jeden Fall. Ja. Das werden wieder dicke Shownotes, manche, ich merk's.
Schreibruf.
Alles schon umgeschrieben.
Geil.
Ja, wir sind noch einander aufgetreten dort.
Ja, stimmt. Genau. Ey, das war ein richtig schönes Festival, weil es halt für einen guten Zweck war.
Ja.
Und vorher ja auch richtig abgange ist da. Da haben sogar Flüchtlingsheime gebrannt in der Region.
Ja.
Was es so noch, also seit ich da mich erinnern kann, nie gab. Und Gott sei Dank hat es danach wieder aufgehört. Aber es war ein bisschen kritische Zeit, und dann war das ein schönes Festival. Die ganze Innenstadt von Herxheim war abgesperrt. Überall war bunt, wirklich so, wie es hieß. Mittendrin und bunt.
Ja.
Ja.
Sehr, sehr geil war das. Da haben wir dich als Rapper erleben dürfen, sozusagen. Jetzt habe ich ja in der Vorstellung so ganze Latte an Professionen irgendwie so runtergebetet. Ja. Was würdest du sagen, was entspricht am ehesten im Moment deiner Berufsbezeichnung? Also was schreibst denn du auf den Zettel, wenn da steht Beruf?
Also ich sage tatsächlich Musiker, den meisten. Also ich sehe mich selber einfach als Musiker, und wie ihr kennt es ja selber von euch und von euren Kollegen, Kolleginnen, die sind ja alle irgendwie in ganz vielen Feldern unterwegs.
Ja.
Also da ich habe mich, sag ich mal, ein bisschen auf den Hip-Hop beschränkt. Also ich so rein von der, also Beatboxer, Rapper, DJ, Producer, das ist schon mehr so in die Hip-Hop-Richtung.
Ja.
Aber ich mache ganz viel Pop, und ich schreibe auch mal einen Schlagersong als Songwriter und so. Also das sind, am Ende mache ich Musik, und ich sag dann schon einfach, ich bin Musiker. Und je nachdem, wo ich jetzt halt gerade, sag ich mal, tätig bin, jetzt gerade bin ich Sprecher, weißt
du? Ich höre es. So. Sehr, sehr gut, hört sich so. Bist du außerhalb von diesem kleinen Zweimannzelt, bist du auch Sprecher?
Ich habe schon viele Sachen gesprochen, ja. Jetzt gerade, top aktuell, ich weiß jetzt nicht, wann kommt der Podcast raus?
Wahrscheinlich.
Vor oder nach dem Konzert?
Nach dem Konzert.
Nach dem Konzert. Mhm. Dann werden das die Leute auch schon mitbekommen haben, weil ich nämlich jetzt gerade von der Eichbaumbrauerei als Santa Claus, ich nenne es dann Santa Cluis, habe ich so Werbespots, aber nur online, aber immerhin, das gucken schon ein paar Leute. Und da bin ich da als Weihnachtsmann. Eigentlich, Monchi, das wäre eigentlich.
Deswegen schon heute extra Eichbaum.
Genau,
also das war gar kein Astra, es war Eichbaum.
Das war Eichbaum. Ich habe keinen Exklusivvertrag mit denen. So. Ich muss jetzt nicht den Rest meines Lebens Eichbaum saufen.
Aber das geht wunderbar einher mit dem, was ich schon noch so von dir gefunden habe. Zum Beispiel das Video Wieder unterwegs von einem Künstler, der heißt Reggie B. Arn.
Das ist wirklich nur ein Projektname. Der Reggie Bahn.
Der Reggie Bahn.
Regionalbahn. Das ist der Joke.
Kannst du kurz was, Monchi, weil der Monchi guckt ganz erstaunt. Ja. Der denkt, was ist denn jetzt los? Eichbaum, Regionalbahn, was macht der Mann?
Ja, ich habe halt irgendwie über die Jahre jetzt in Hamburg doch ein paar Kontakte zu Werbeagenturen gehabt und ich habe angefangen mit Werbung, hat es tatsächlich auch mit Bier. Und zwar, weil Freunde von mir haben... Das Aachen-Pelzer, Steffen Brückner aus Landau, der hat mit seinen Kumpels in Berlin, haben die eine Brauerei gegründet. Mhm. Und das sind halt alles so geile Freaks, irgendwie so eine Mischung aus Techno-Leuten, Hippies, Rockern, Rappern, irgendwie so ein ganz buntes Kollektiv. Und denen gehört auch ein großer Techno-Club, das Sisyphus, also einer der größten Techno-Clubs neben dem Berghain und so in Berlin.
Okay.
Und die haben eine Brauerei gegründet. Und dann haben sie einen Werbespot drehen wollen, aber halt nicht so einen typischen trinkt unser schönes XY-Bier, sondern halt irgendwie, die wollten halt auf die Kacke hauen. Und haben halt mich gefragt, ob ich einen Song schreibe für die, wo es halt so ein bisschen um Bier geht und der Name hier und da mal gedroppt wird, aber da das Bier heißt Neulich, also Neulich heißt das Bier, das kann man halt wirklich in Sätze einbauen, was ja ein normales Wort ist eigentlich. Ja, ja. Und dann habe ich denen einen Song geschrieben, die waren ganz happy und dann haben gesagt, komm, wir machen ein Video. Wir haben einen See. Wir haben ein Seegrundstück. Und die haben in diesem Kollektiv, das sind 50 Leute, ne? Und ganz unterschiedliche Professionen, alles so vom Theaterleute bis Schriftsteller bis Brauer. Ja. Ist alles dabei. Und auch ein paar Werbeleute und Filmer und Musiker. Und die haben sich einen alten Campingplatz gekauft. An einem See in Brandenburg. Außenrum wirklich blaue Region, sag ich mal. Mhm. Ne? Also es ist schon so ein bisschen ab vom Schuss. Okay. Und die Wahlergebnisse gucken sie nicht so genau hin. Okay. Je nach dem großen Zaun um ihr Grundstück. Aber es ist riesig. Also die haben einen riesigen alten Campingplatz, haben die gekauft, haben dort Tiny-Häuser hinstellen dürfen auch, mit Muschelerlaubnis haben und so. Ja. Und haben da, die haben da ein Festivalgelände. Riesig, krass. Wunderschön, mit so alte Fichten und, nee, nicht Fichten, wie heißen die, Kiefern. Mhm. Alte Kiefern, weißt du, das ist so Sandboden, wie man es so aus Brandenburg kennt, Seenplatte. Und da haben wir ein Video gedreht und das war mein erster Werbespot. Ja, okay. Das hat sich angefühlt wie ein Rave mit Lagerfeuer.
Also war es nicht so klinische Atmosphäre, wie man sich es bei Reggie Bahn.
Ja, der Song heißt Oh Ja. Mhm. Das ist auch ein Video da von mir. Und dieses Reggie Bahn war dann halt irgendwie von der Werbeagentur in Hamburg. Ja. Da habe ich gesagt, hey, du hast doch schon mal was gemacht. Ich so, ja. Und das war dann halt für die Regionalbahn in Bayern.
Ja, bayerische Region. Geil. Also
Auftragsarbeit. Und das muss ich auch sagen, das war so ein bisschen halt auch während der Pandemie geschuldet. Ja. Ne? Da war halt nichts. Es gab keine Jobs, keine Gigs. Ihr kennt es selber. Und man hat, was mache ich jetzt? Und dann kam halt irgendwie der Chef von der Werbeagentur, ist ein Kumpel von mir, der hat gesagt, hopp, komm mal her, wir schreiben halt mal und gucken, wo es hingeht. So die Regionalbahn Bayern, die suchen halt einen Song. Ich so, ja, hopp, kein Ding. Und dann ist ja tatsächlich der Pitch gewonnen worden mit dem Song.
Geil, Mann.
Die waren ganz happy, fanden die Stimme gut. Dann gesagt, könnt ihr vielleicht auch im Video und so. Ich so, lächeln halt noch ein bisschen drauf, dann mach ich das auch.
Dann zieh ich mal einen Mund-Nasen-Schutz auf und das sieht man im Video auch. Das war übrigens in den Shownotes von mir natürlich.
Genau. Und das
da
war,
freue ich mich schon auf die Shownotes.
Ja. Also das ist jetzt musikalisch natürlich jetzt nicht unbedingt genau so mein, wo ich Bock drauf habe. Das sind schon die Luis Baltes Solo-Sachen, mit denen ich ja auch vor euch spiele.
Ja.
Aber ich meine, das gab halt nichts zu der Zeit. 2020 war das, glaube ich, sogar. Ja. Also wirklich kurz nach den ganzen Lockdowns, alles ist dicht und so. Okay, das Alter. Und dann hätten sie mich halt irgendwie nach Bayern, also nicht geflochten, aber
mit der Bahn halt.
Mit der Regionalbahn mit der Bahn von halt, Hamburg runter. 30 Stunden.
Mit der S-Bahn.
Und dann war ich da halt, wunderschöne Locations hätte ich sich ausgesucht, Berchtesgadener Land, so Bergflüsse, blau, und dann hätten sie noch ein Model dabei gehabt. Ich so, meine Freundin war schon so, was passiert euch so, ey, wer hat Maske auf
und alles. Das ist ein Job, Schatz, komm.
Ja, es war, also völlig verrückt, sowas habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Filmteam sind wir da rumgerannt und
krass.
Ja.
Ja, aber
die hatten sogar Drehgenehmigung. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt.
Geil. Ja, aber man frag an dich, Monchi, wenn du das so hörst, Produzent, DJ und so, ne, Sprecher, der Louis macht Werbesache und sowas. Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Rubrik, wo wir uns mal so ein bisschen fragen, wie stellst du dir das eigentlich vor?
Wann ich du wär.
Ja, Monchi, wenn du der Louis wärst jetzt, ne, und stellst dir jetzt mal vor, du bist DJ, du bist Beatboxer, natürlich wärst du kein Rapper und so. Mhm. Aber wie stellst du dir so einen Tagesablauf von so einem Louis Baldes vor?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, ich stehe morgens erstmal um 10 Uhr aufstehen.
Um 10
Uhr? Halbe 11.
Ich habe einen kleinen Sohn, gell? Ein bisschen vorgreife. Das war wohl.
Dann würde ich mir erstmal einen Kaffee machen.
Ja.
Würde mich in die Gatte setzen. Okay. Natürlich habe ich einen Gatte.
Ja.
Oder so ein wie hieß es? Das, was der Duck in meinem Hut so.
Was meinst du?
Porch.
A Porch.
Ja, ich kann es ein bisschen aussprechen. Genau, danke. So was hätte ich.
Geil.
Und in Landau.
Und einen Schaukelstuhl.
A Porch in Landau.
Genau. Ich hätte so einen Schaukelstuhl.
Ah, oh, ist geil. Ich
da bist du nah an mir dran. Ich habe zwar keine, aber ich hätte gerne.
Ja, siehst du?
Aber was machst du so? Was machst du so, Monchi? Versetz dich mal, Louis, na, ihr seht euch schon sehr ähnlich. Ne? Jetzt aber versetz dich nochmal neu. Was ist so dein, mit was Kreativem musst du irgendwas jetzt rauskommen morgens? Auf der Porch?
Auf dem Porch Kaffee. Würde ich erstmal die Reipals lesen.
Ja. Ach so.
Ja, ja.
Die liegt auch auf dem Tisch.
Genau, merkst du das? Hey. Ich hab gewusst, wir sind getrennt, war hundertprozentig.
Ja, ihr seid eineiige
Zwillinge. Eineiige Zwillinge. Zweieiige.
Zweieiige Drillinge.
Ja.
Warte mal, wir sind viereiig.
Wir sind eigentlich viereiig.
Ja, also, soweit ich weiß.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube, arg viel tiefer steigen wir jetzt nicht. Schon erzählte Monchi wieder ungefragt irgendwelche Geschichten von früher.
Das machen wir nicht.
Nee, das machen wir
genau. Nicht. Genau, und in der Zeitung stehen dann so viele Themen drin, da hätte ich dann zwei Alben voll geschrieben, glaube ich.
Ja. An einem Vormittag?
Ja, ja, natürlich. Nee, mindestens ein Lied.
Okay.
Und ja, und dann würde ich zwischendrin Album und Schlager schreiben.
Okay.
Das will ich aber schon verraten.
Achso, Mist.
Ja, ich seh die Schwäche an der Rubrik, die muss man gleich am Anfang starten, würde ich sagen.
Ja, die müssen wir ausbauen.
Nee, ich finde die schon gut.
Ja, aber Louis Samuel, in echt, ja. Wie ist das Leben von dir in echt?
In echt? Ich glaube, es ist dadurch, dass wir jetzt einen kleinen Sohn haben, der ist jetzt fast 2, ist da natürlich jetzt mehr routinierte Abläufe drin. Also der wacht morgens um 7 auf und dann hat er irgendwann um 8 Hunger und um 9 spätestens geht er in die Kita und um 3 wird er wieder abgeholt. Und dazwischen versuche ich neben dem Haushalt und neben den Einkäufen irgendwann nochmal in mein Homestudio zu gehen, wenn ich das schaffe. Dann sitze ich inspiriert dran und baue einen Beat meistens oder ich gucke, was für Projekte gerade da sind. Also ich habe ja arbeite gerade seit langem an meinem ersten Soloalbum. Was ich habe ja schon ein paar Platten raus und Riesling Sauer war als EP ursprünglich gedacht, aber es ist im Endeffekt auch ein Album. Und ich habe mit Louis Laserpower auch ein Album raus. Dann bei 5 Sterne war ich auch auf dem letzten Album drauf. Es sind immer wieder Projekte, wo ich auch mehrere Songs unterbringe. Und das Giraffen-Affen-Gang-Album, so mache ich Kindermusik. Das habe ich auch mitgeschrieben und komplett gesungen. Und also mit 2 anderen Sängern und einer Sängerin. Und das sind so die Sachen, die ich schon raus habe, aber ich will unbedingt halt noch ein Soloalbum machen. Und das ist eigentlich das, wo ich gerade meinen Fokus drauf habe, wenn ich daheim irgendwie die Rheinpfalz durchgelesen habe, bis aufs letzte Wort, inklusive den Todesanzeigen, dann weiß ich, jetzt gehe ich wieder ins Studio. So, und dann kommt eigentlich direkt, bring, du musst jetzt sofort wieder los. Scheiße, zu lang Todesanzeigen.
Die Kita.
Ja, aber da sitze ich dran, am Soloalbum, ja.
Aber das ist schon so auch dein Ding. Du bist schon in allererster Linie auch jetzt immer Papa.
Ja.
Und ja. Das geht vor.
Da geht es, ja, ihr kennt es, ja. Fliegt alles andere erstmal aus dem Fenster.
Ja, ja, aber du
der findest, Kalender vor allem zuerst.
Aber du findest nebendran auch so ein bisschen Zeit, dich um deine Projekte noch so zu kümmern.
Genau. Ich war jetzt gerade in Hamburg das Wochenende und was ist ja gar kein Wochenende. Doch, es war Wochenende. Ich komme schon durcheinander. Also heute ist Montag, glaube ich.
Heute ist Montag.
Genau, ich war jetzt 3 Tage in Hamburg und habe Songs geschrieben für einen Jungen aus Wien, der extra nach Hamburg geflogen kam, um da mit seinem Produzenten irgendwie mehrere Sessions zu haben. Und ich hatte da eine Songwriting-Session mit dem. Also ich schreibe auch noch für Pop-Acts und da haben wir 2 schöne Songs geschrieben. Dann die Tage vorher war ich in Stuttgart. Ich mache nämlich auch noch Theater.
Alter.
So nebenbei. Das kam aber über die Musik. Also ich war Musiker in der Theaterband. Das ist der Bandleader, ist Wolfgang Schmid. Das ist ein alter, der alte Bassist von Passport. Also so Fusion, Rock, Jazz, Fusion. Band aus den 70ern, legendäre. Und den habe ich über meine Pop-Akademie-Kontakte kennengelernt, über den Peter Wölpel, sehr guter Jazz- und Fusion-Gitarrist, der dort Gitarrenunterricht gibt, und der hat gesagt, auch komm mal mit. Und dann habe ich mal mit Wolfgang Schmid gespielt und dann ganz lang mit ihm schon am Arbeiten. Und die machen Musik eben für eine inklusive Theatergruppe aus Stuttgart. Mhm. Und mit denen haben wir ein Stück eingeübt und aufgeführt. Jetzt letzte Woche 2 Vorstellungen im Theaterhaus gehabt. Also das ist auch noch irgendwie nebenbei. Und da ist dann 2 Hauptdarsteller sind ausgefallen wegen tatsächlich leider wirklich schweren Krankheiten.
Okay.
Wie gesagt, das ist ein inklusives Ensemble. Mhm. Wenn die Jungs und Mädels was haben, dann teilweise richtig schwer, weil es halt eh schon, sag ich mal, das Immunsystem schon ein bisschen angegriffen ist bei vielen. Und da fiel der eine aus wegen eingeklemmten Nerv und der andere fiel aus wegen einer Psychose und solchen Sachen. Also da habe ich dann auf einmal 2 Hauptrollen sprechen müssen.
Nein! Okay.
Und so, Luis, du bist jetzt nicht in der Band, du stehst auf der Bühne. Ich so, okay.
Warte mal kurz, ich schreibe noch kurz in die, ich muss meine Vorstellung noch umschreiben. Schauspieler. Soll ich da noch rein? Ja. Ah, sehr gut.
Ja, tatsächlich, ja.
Boah, da fliegen jetzt schon wieder so viele Sachen durch die Luft und das ist leider ein bisschen mein Job, immer zu versuchen, die Fäden so zusammenzuhalten. Aber ich habe jetzt schon Sachen gehört, die über die man dringend reden müssen, und dazu zählt zum Beispiel, was ist mir jetzt noch auf der Pop-Akademie, zählt dazu, 5 Sterne zählt dazu, Hamburg zählt dazu. Aber gehen wir gerade noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück, weil du bist eigentlich, du wohnst jetzt in Landau und du hast viel Zeit da verbracht, aber du bist eigentlich, ich wäre geboren in München.
Stille. Stille in der Pfalz.
Also Moment, da haben wir auch noch was dabei. Oh. So, ja gut, das Ding war da ja mindestens irgendwie abfeuern noch alles.
Geil.
Ich komme nicht so gut damit zurecht.
Ja, ich komme aus München, also ich bin gebürtiger Münchner.
Ja.
Wir haben gerade auch Besuch vom Opa München.
Okay, ist es bei euch auch so, dass die Opas mit Nachname oder mit Namen heißen wie die Stadt, wo sie herkommen?
Ja, also tatsächlich auch die Vornamen jetzt gerade irgendwie, kriegt er mit, wie die halt heißen, und dann sagt der Claire halt dann Opa Ricky oder Oma Moni, Oma Karin.
Ja.
Und Opa Reini hat er, glaube ich, auch schon gesagt. Also es sind so, aber die Orte, ja, Opa Haheim, also Frankfurt, wir haben Frankfurt und München und meine Mutter in Landau. Er weiß auch schon, dass er in Landau wohnt. Ja, also das sind schon genau wie bei allen auch. Bei mir hieß es Opa Locham, das ist ein Teil von München, und Opa Leim, das ist auch ein anderer Stadtteil von München.
Ja. Das heißt, du warst aber so lange in München, dass du aktive Erinnerungen daran hast an die Zeit?
Ja, ja, wirklich. Also
wie lange warst du da?
Ich bin geboren in München und habe 10 Jahre da gelebt. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, dann sind wir nach Landau mit der Mutter und meinem Stiefvater und meinem Bruder. Und ich habe aber immer natürlich den Kontakt zu allen Verwandten irgendwie gehalten. Und das war, also wir sind eine sehr große, happy Patchwork-Familie irgendwie. also ich habe das Glück, dass ich immer irgendwie mit allen Verwandten irgendwie noch Kontakt habe bis heute. Und ich habe dann nach dem Abi in Landau, ich habe mein Abi in Landau gemacht, also von wie ich 10 Jahre alt war bis ungefähr 20 oder so, 19, 20 war ich noch in Landau, mein Abi gemacht und dann wollte ich wieder ich wollte in die große weite Welt, in die große Stadt.
Und dann das ist Mann im Wochenende.
Ja, nee, es war München. Es war erst München. Also ich bin dann so als junger Mann dann nochmal nach, als Jugendlicher, muss man ja schon sagen, bin ich dann nochmal nach München und habe da 2 Jahre irgendwie Praktikum bei einer Filmfirma gemacht, die heißen Bumm Film. Und machen Bernd das Brot. Und da kann man mich auch sehen in zwei Folgen. Ja.
Echt? Moment. Hast du das aufgeschrieben?
Ja, natürlich.
Ah, gut.
Ja, natürlich. Also da haben sich uns wirklich ganz viele Fragen gestellt. Wir sind sehr, sehr große Bernd das Brot-Fans.
Ey, der ist der Hammer.
Ja,
okay.
Ohne Scheiß.
Du bist Bernd das Brot.
Ich bin, guck.
Deswegen war es auch schwer, vorhin die Bierdose aufzuheben.
Ah, deswegen. Ja.
Klatsch mal. nee, was? Moment, du bist. Oh Gott, das geht mir zu schnell.
Ja,
aber
ja,
es sind so viele
viel.
Sachen.
Sorry, ich habe einfach schon
zu so viel gemacht. Du hast einfach zu viel gemacht.
Mit 85, weißt du? Ich habe schon viel gemacht.
Ich hab so lange schon.
Meine Jungs, wenn ihr wüsstet. Nee, sag mal, Bernd das Brot. Du warst bei einer Filmfirma und was hast du mit Bernd zu tun gehabt?
Also ich war da Setrunner und Praktikant for life, so ein bisschen. 2 Jahre Praktikum gemacht damals. Nannte man es dann, danach nannte es man dann Generation Praktikum.
Ah ja.
Und also ich bin da so ein bisschen auch ausgenutzt worden.
Das er durfte die Puppe spielen.
Na, leider nicht. Nee, ich durfte die Kabel um die Puppe rumlegen und so.
Erlaubt.
Immerhin. Und ich durfte. Aber ich habe überall reingeschnuppert. Ich durfte also wirklich in jedes Department sozusagen mal reingucken. Also cool, wirklich vom Set irgendwie dem Beleuchter irgendwie zuschauen, wie er die Dinger aufstellt und keine Ahnung, Lichtständer hinstellen und sowas. Ich weiß, was ein Arri ist, Arri Flex. Mhm. Ich weiß, dass Arri irgendwie teure Dinge beim Film macht.
Ja.
Und alle wollen Arris.
Verursacht Kosten beim Film.
Oh, Alter, die Preise sind extrem. Und das allein die Mietpreise sind schon heavy. Ja, und dann war das halt irgendwie so vom Setrunner hin bis im Büro dann halt sitzen und schneiden, also vorschneiden. Also ich war nicht der Editor, das haben dann schon die Festangestellten gemacht, aber ich habe dann Clips sortieren müssen und Sachen capturen. Damals, wir haben noch auf Betamax oder sowas aufgezeichnet.
Ach du
so, die waren ein bisschen hinten dran, weil sie halt auch keine Kohle hatten, irgendwie alles schon direkt auf HD umzustellen und digital und so. Und das waren dann halt noch so richtig fette Videokassetten, die ich dann eincapturen musste. Digitales Video. Und dann irgendwie die Timecodes abgleichen. Es war furchtbar. Naja, es hat nicht so wirklich Spaß gemacht.
Was man halt als Praktikant macht.
Ja, halt genau den Kram. Du sitzt im Keller und hast Videokassette vor dir und musst die Eich capturen.
Du bist halt eine billige Arbeitskraft.
Spulze Munzerik.
Aber ich hab viel gelernt und ich bin auch vor allem dem Chef sehr dankbar, weil der war wirklich so, der ist auch so ein kreativer Multitask-Freak. Der Tommy Krappweis, der war mal bei RTL Samstagnacht.
Ja.
Sein bekanntester Sketch war der Extreme-Bus auf dem Buswarting und sowas. Wer das noch kennt. Es waren immer zwei Typen, Mirko Nonchev und Tommy Krappweis.
Ja, ich erinnere mich.
Und der Tommy hat dann eben irgendwann sich mit der Firma selbstständig gemacht, Bernd das Brot erfunden mit seinen Leuten. Also er ist seine Erfindung und dann, der ist Autor auch ganz viel. Der schreibt Kinderbücher, der schreibt Filme, der hat Mara und der Feuerbringer. Du hast auch richtig Kinofilme gemacht mit Christoph Maria Herbst und so.
Krass.
Und dadurch bin ich an die Firma gekommen, der hatte eine Rockband mit meinem Vater zusammen. Ach. Als er irgendwie 18, 19, 20 war.
Alter. Ohne Scheiß, wir merken immer wieder, wie wichtig diese Netzwerksache sind.
Das ist brutal.
Und dass man sich im Prinzip jeder kennt. Aber das ist auch was dich in, würde ich jetzt einfach mal vermute, na, ich habe das gelesen, dass dein Papa Gitarrist, Gitarrebauer war und dass der, da war so ein bisschen die Vermutung, dass der dich auch in diese künstlerische Schiene schon auch reingebracht hat. Deine Mutter war ja auch musikalisch.
Genau, meine Mutter ist auch musikalisch. Die ist, mein Vater und meine Mutter haben sich in München kennengelernt, weil sie in zwei, ich würde jetzt mal sagen, konkurrierenden Country-Bands gespielt haben.
Oh, sie machen Country und Western.
Ja, genau. Die eine war Western, die andere Country.
Scheiße. Oh, das gibt Ärger.
Genau. Und dann, ja, also es war wirklich so, haben sie sich kennengelernt. Und das heißt, ich bin eigentlich von klein auf immer mit Musik umgeben gewesen. Also meine ersten Konzerte, weiß ich nicht, wie alt ich war. Wahrscheinlich null. So. Und
ja.
Schon im Bauch wahrscheinlich. Haben die halt irgendwie Gigs gespielt, als ich noch nicht mal da war. Und mein Vater hat es immer weitergemacht und gut, um die Familie dann zu ernähren, war er Ingenieur und hat,
okay.
und hat im Landratsamt Starnberg gearbeitet, ganz lang. Und aber jedes Wochenende, eigentlich wirklich jedes, gefühlt jedes Wochenende seines Lebens 2 bis 3 Gigs gespielt. Und
ja,
als Gitarrist Country Picking, Blues, Rock. Die Sachen. Ja.
Also das hat dir das quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja.
Und war das für dich dann auch, ne? Du hast jetzt gesagt, Abitur hast du gemacht, du bist nach München, hast dann dieses Praktikum gemacht. Ich meine, war das so die einzige Sache, wo du dir hast vorstellen können? War das klar, künstlerische Richtung zu gehen? Oder?
Ja, also ich wollte Comiczeichner werden, noch auf der Schule. Dann habe ich aber den Sohn vom Bassist von der Band von meinem Vater gesehen, wie der zeichnet. Der Julian Siebert. Und dann habe ich einmal gesehen, was der macht und was ich mache. Und der war 2 Jahre jünger als ich.
Oh, okay.
Und dann habe ich aufgehört, weil der so gut war.
Wirklich? Oh, das ist traurig.
Naja, nicht ganz. Also es ist jetzt übertrieben. Ich habe schon weitergezeichnet. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, Comiczeichner werde ich wohl nicht mehr. Also ich werde kein neuer Todd McFarlane oder so. Das ist dann Julian Siebert geworden. Der ist Corpse Painter, nennt er sich, sein Künstlername. Und hat ein richtig großes Tattoo-Studio in München und ist jetzt weltweit einer der besten Tattoo-Artists weltweit. Also der ist ultra krass und total beliebt. Er hat irgendwie es auf 2 Jahre ausgebucht oder 3 sogar. Also wenn man einen Termin bei dem will, dann muss man halt 3-4 Jahre warten. Das ist absurd.
Das wird sich lohnen. Also der macht auch Schollerhead-Tattoos. Der Link in der Show Notes.
Bestimmt, bestimmt. Also Julian Siebert, Shoutouts. Ganz lieber Kerl und unglaublich krasser Künstler. Und und dann das Erste war Comic-Artist. Dann habe ich gemerkt, okay, dafür reicht es wohl nicht ganz. Und dann kam irgendwann... habe ich Schlagzeug gelernt und dann kam aber irgendwann schon Hip-Hop an der Schule alles noch und habe dann angefangen ein bisschen zu rappen und so. Und dann hatte ich Musik schon so ein bisschen im Hinterkopf, so das hat einfach Spaß gemacht, das war ein super Ventil, aber ich habe dann nicht genau gewusst, was ich werden wollte. So wie eigentlich jeder, der eigentlich so 17, 18, 19, da weiß ich nicht wirklich, was du werden willst. Du hast vielleicht so grobe Ahnung, es könnte, also ich wusste tatsächlich, ich werde ein scheiß Abi haben und ich werde niemals irgendwie Medizin, Jura oder selbst Geografie ist nicht drin.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, also ich will irgendwas Künstlerisches machen, dann habe ich mich in München eingeschrieben für Kunsthistorik,
Also im Prinzip Wissenschaft.
Kunstgeschichte, und,
Kunstgeschichte, ja.
Weil ich halt auch zu faul war, eine geile Mappe zu machen für die Kunsthochschule. Ich habe halt immer nur so ein bisschen vor mich hingezeigt. Ich wusste halt, für die Künstlerkarriere, da musste ich auch richtig reinhängen, so reicht es wahrscheinlich auch nicht. Und dann habe ich eben dieses Praktikum in der Filmfirma gemacht und wusste dann von Anfang an, das war dann so das erste Mal, dass ich wusste, ich werde Regisseur.
Das ist was.
Mein Ziel ist, ich mache dort eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton, mach einen Kurzfilm oder irgendeinen Bewerbungsfilm und schau, dass ich in Ludwigsburg studieren kann an der Filmhochschule.
Ja.
Das war tatsächlich dann so das erste Mal, dass ich so einen groben Plan hatte und dann war das halt so ein ewiges Praktikum und am Ende hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf die Filmbranche und die Fernsehbranche. Das war wirklich, die haben mich da eigentlich so
Moment, hat das
kaputt gemacht.
Hat das depressive Brot dir das
also die Figur an sich ist wundervoll. Also die ist richtig cool und ich, wie gesagt, der Chef ist auch toll, der hat auch nichts mit den ganzen internen Abläufen da zu tun gehabt. Das war halt irgendwie die Firma, war halt eine von 1000 Firmen in der Film- und TV-Branche, die halt ihre Praktikanten zu lange, zu wenig bezahlt. Ich habe irgendwie 400 Euro im Monat bekommen. Irgendwann habe ich mich mal beschwert, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr da, ich kriege nur 400 Euro. Oh, kriegst du halt 500. Ah, oh, geil, danke. Ich so, oh fett, Alter, ich kriege 500 Euro.
Das sind ja, Moment,
für
das sind
40 100 Stunden
mehr.
Ja, genau, für eine 40-Stunden-Woche.
Geil,
also, so, ich war halt morgens bis abends dort in der Firma. Ja, so. Das ist halt so, ich wusste es halt nicht besser.
Aber du hast im Prinzip das Business kennengelernt und hast gedacht, ey.
Das ist die harte Schule.
Das ist die harte Schule, wenn man so will, ja. Aber das Geile war, dass der Chef, der Tommy, halt eben immer auch noch Musik gemacht hat. Und dann habe ich bei ihm in der Band gespielt. Der hat halt auch
Schlagzeug.
Beatbox. Und Freestyle. Also okay. Ich war halt dann als Rapper und Background-Sänger und Beatboxer. Das, was ich dann auch bei den dicken Kindern dann später gemacht habe, das habe ich halt schon in einer Rock'n'Roll, Soul-Blues-Cover-Band. Entertainer, der Typ ist krass gewesen. Wenn der auf der Bühne war, der konnte 300 Songs bis 500 Songs auswendig. 300 Songs komplett auswendig. Beatles, richtige Rock'n'Roll-Klassiker, keine Ahnung, Long Train Running und so Dinger. Aber halt 300 Songs, das war sein festes Repertoire. 500 Songs, sagt er, kann er hinfaken. Und also es 300 kann er komplett den Text von vorne bis hinten, zumindest okay. Die ersten zwei, manchmal drei Strophen, wenn es welche gab. Und 200 Songs konnte er halt so hinfaken, dass keiner gemerkt hat, dass er den Text nicht so ganz kann. So gut war der. Monty. Der war richtig gut.
Und halt, kenne ich.
Ja. Ja. Ich auch übrigens.
Schon wieder war es, wenn wir uns gemeinsam haben.
Habt ihr beide zwei Astra und die Texte fliegen mir nur so davon.
Habt ihr auch so geiles Fake-Englisch? Ring and Rang, Ding Dong.
Geht's.
Ja, aber Moment mal. Also man muss schon sagen, der Monchi und ich, ne, wir haben uns auch schon oft gedacht, ach, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir sowas beruflich machen könnten. So irgendwas, ne, mit Musik oder Medien.
Ach so, Rapper.
Nee, nicht Rapper. Das hab ich in der 10. Klasse.
Übrigens, vergesst da Red nicht. Ich habe früher, mal drei Streife wie der MC Hammer als Streife lassen.
Ja, ja.
Rasieren lassen. Ja,
geil. Im Hip-Hop sagt man Neistreife.
Neistreife. Genau. Entschuldigung, wollte ich da bloß zwischendrin.
Nein, das ist gut.
Monchi, der Adidas-Kopf.
Ja, wirklich.
Hey, das hat immer 5 Mark mehr gekostet. Das musste ich dann meistens von meinem eigenen Taschengeld bezahlen.
Hat sich gelohnt. Nee, hast du die auch in den Augenbrauen noch so verlängert?
Das gab's bei uns noch.
Ah ja, okay. Das gibt's nicht ja noch anders. Die Jungs, die dann irgendwie die Streife im Kopf hätten und dann ging runter bis zu den Augenbrauen.
Aber du hast schon mal Piercing in der Augenbrauen gehabt.
Ja, Mungi, ne? Das sieht man ja auch gerne.
Ja, das ist aber nicht Hip-Hop.
Ach so,
das ist Hip-Hop. Wieso?
Ist Piercing in der Augenbrauen, ist das Hip-Hop?
Ja, New Metal.
New Metal. So die Richtung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben schon auch mal so die Gedanken und die Wünsche und die Träume auch gehabt, sowas zu machen. Ne? Wir haben es nur tatsächlich in der Zeit, wo wir, mittlere Reife gemacht haben oder sowas und überlegt haben, was können wir machen. Da stand nur zur Auswahl, entweder einen handwerklichen Beruf zum Beispiel zu machen oder irgendwie eine Berufsausbildung zu machen oder halt weiter Schul. Und aufgrund von Note ist das mit der Schule halt eher ausgefallen. Das war für uns zumindest, also für mich war das nie so.
Aber ihr seid doch Musiker.
Naja, die einen sagen so.
Nee, also ich sag, ihr seid Musiker. Weil ich so. Guck mal, ich kenne so viele Musiker, die ihr Leben lang Musik machen und vielleicht das nie, sag ich mal, die immer noch am Ende haben wir, ich sag auch wir, am Ende haben die meisten Musiker einen Nebenjob. Ja. Das sieht vielleicht für viele aus wie ein Hauptjob. Ja. Aber es ist immer ein Nebenjob. Für meinen Vater war das, der hat 40 Jahre beim Landratsamt geackert. Das war sein Nebenjob. So, der war immer Musiker.
Ja.
Also in meinen Augen war das immer ein Gitarrist. Wenn die Leute mich gefragt haben, was macht dein Vater, der ist Gitarrist, zum Geld verdienen ist er im Landratsamt.
Geht er halt, macht dann einen anderen Job.
Weil
halt
noch das sitzt viel tiefer, das ist, die Erfüllung ist für 300 Euro vor 50 Leute mit einer 7000 Euro Gitarre, 50 Jahre alte Songs zu spielen.
Ja.
Das ist die Erfüllung. Und, und das ist eigentlich auch der Job. Nur bei den meisten Musikern klappt es halt vielleicht nicht unbedingt davon, komplett zu leben. Zumindest nicht auf einem Standard, wo man eine Familie ernähren kann. Oder das ist ja heute auch noch ein großes Problem, dass in Deutschland halt, eigentlich in ganz vielen Ländern, aber in Deutschland besonders, dass Musik halt nicht so geschätzt ist. Das ist immer so ein bisschen nebenbei. Und dann machen es die Leute halt auch nebenbei. Nicht, weil sie es wollten unbedingt, sondern weil die Möglichkeiten nicht da waren, die Ausbildung vielleicht noch nicht da war. Mein Vater hat zu mir gesagt, als ich auf die Popakademie gegangen bin, um das zu studieren, er hat gesagt, Luis, mach das unbedingt. Als ich in deinem Alter war, gab es das nicht. Man konnte gerade erst mal Jazz studieren und halt sonst nur Klassik. Er war aber Rocker. Ja. Der war Rock'n'Roller, der war ein richtig guter E-Gitarrist und akustische Gitarre. Aber das konntest du nicht studieren, nicht in dem Genre. Du bist an die Jazzhochschule dann halt vielleicht notgedrungen gegangen und hast dann irgendwelche Akkorde gelernt, die du niemals verwendest live. nichts gegen Jazz. Das ist tolle Musik, aber es ist halt, das gab es halt dann schon in der Hochschule, aber ganz lange nichts, wo du irgendwie irgendwas mit Popmusik machen konntest. Popmusik eingeschlossen irgendwie ab Elvis aufwärts. So.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich, gebe ich dir total recht. Ne? Wir sind nicht arg weit vom Alter unterschiedlich. Wir sind so 7, 8 Jahre, sind wir älter als du.
Ja.
Aber diese 7, 8 Jahre, die reichen, dass es für uns jenseits der Vorstellungskraft war, tatsächlich sowas zu machen wie Pop zu studieren oder so. Das gab es einfach auch zu der Zeit noch nicht. Ne?
Gab es noch nicht.
Gab's nicht. Und ich meine, vielleicht wäre das...
Ich war der dritte Jahrgang oder maximal vierte. Ich glaube eher der dritte Jahrgang.
Ich kann dir nicht sagen, ob mir... Also da würde ich gern dich jetzt auch ein bisschen mehr noch dazu fragen, weil das... Also erstmal Popakademie, ne? Es hört sich an wie Hogwarts für Mucker, ne? Irgendwie so. Hey, geil, ich bin auserwählt, ich darf da jetzt.
Ja, inklusive Slytherin, du.
Genau. Das, wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Das wollen wir jetzt von dir erfahren. Nee, aber
ich war Hufflepuff.
Sehr gut, gute Wahl. Aber das, apropos Hufflepuff, das sind die Schlauen, ne? Nee, das waren die.
Das sind so die Knuffige.
Das waren die Knuffige.
Prost.
Das waren die Knuffige. Aber genau, zum Knuffig sei, muss man auch nicht Note lesen können, ne, glaube ich.
Ich kann keine Noten lesen, nee.
Das ist die Bildschlagzeile. Monty, schreib's auf.
Ja, ich hoffe.
Beides Doppelpunkt. Ich kann keine Noten lesen.
Ich hoffe, das Herr, hast du da einen Abschluss gemacht?
Ja, ich habe den Abschluss. Ja.
Wie hast du das gemacht?
Ohne Note.
Nicht ganz ohne Noten. Also ich musste natürlich auch durch Musiktheorie durch, wie alle anderen auch, und ein harmonisches Instrument spielen. Also bei mir war es Klavier. Im Nachhinein denke ich, hätte ich vielleicht lieber die Gitarre genommen. Ich wäre auch wegen diesen beiden Fächern und wegen Musikbusiness wäre ich fast regelmäßig von der Uni geflogen, weil ich immer so knapp an einem 4- und 4- ist nicht bestanden, durchgerutscht, vorbeigeschlittert bin. Also sie haben mich auch durchgeschleift, muss ich ehrlich sagen.
Gut, die 4-.
Aber haben sie dich durchgeschleift, weil sie was in dir gesehen haben?
Ja, sie haben mich schon auch getreten. Also ich habe großen Respekt auch davor, vor der Geduld von meinem Klavierlehrer Axel Schwarz, ganz toller Mann, der wirklich sich nicht zu schade war, mir so oft in den Arsch zu treten und auch wirklich mit drastischen Worten zu sagen, wenn du jetzt nicht die nächsten 2 Wochen dich jeden Tag hinsetzt, dann fliegst du von der Uni. So, okay, ja, Axel, du hast recht, okay, ich setz mich hin. Und da habe ich mich hingesetzt und dann habe ich gerade so geschafft.
Das Nötigste irgendwie.
Ja, und er hat mir schon echt, er hat mir wirklich, also ich sag mal, den roten Teppich ausgerollt. Er hat mir Songs ausgesucht, die einfach waren und die mich interessiert haben. So, der hat gesagt, okay, ich kenne dich, du spiel halt von Ozzy Mama is Coming Home. Aha. So, oh geil, ja, den finde ich super. Oder Crazy Train war es. Irgend so ein Klavier-Intro ist.
Okay.
Und man muss drüber singen. Und dann habe ich das halt mit, okay, geiler Song. Dann habe ich mir den halt drauf geschafft. Und wenn er irgendwie, keine Ahnung, mir irgendwas anderes hingelegt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Also der hat schon irgendwie geguckt, was... Ich sage, komm mal, ich habe hier 20 Songs zur Auswahl. Welche gefallen dir wirklich? Dann kannst du wenigstens von den 2 Wochen einen Tag üben.
Aber wie geil.
Ja, also das war eine sehr intensive und tolle Zeit. Also ich wäre wirklich, wirklich zweimal, also da war dann schon Direktorat da und hat gesagt so, also wir können dich hier nicht komplett durchschleifen. Also du musst dich jetzt auf den Arsch setzen. Ich so, fuck, ich bin der Faulste an der Uni. Das ist auch nicht so cool. Okay, ich versuch's mal zu. Ich versuch mal zu üben.
War das in der Zeit, weil du noch andere Sachen im Kopf gehabt hast? Oder, also,
ich war auf Tour, Alter. Ich habe mit Louis Laserpower, ich glaube, allein mit Louis Laserpower haben wir fast 1000 Konzerte gespielt.
Boah.
Die hast du dort kennengelernt, Judith und 2 Sebastiane.
Genau, den Sebastian Feurer, Sebastian Müller und die Judith Rummel. Und der erste Schlagzeuger war der Henne Müller. Die machen auch alle noch Musik. Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu fast allen außer dem Henne, weil ich die Band dann irgendwann aufgelöst habe. Und das haben die mir sehr übel genommen.
Okay.
Was ich ihnen nicht übel nehmen kann.
Okay.
Also ich habe im Nachhinein für mich selber festgestellt, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt ziemlich burnt out waren und ich wahrscheinlich einen Burnout hatte. Oder kurz davor war. Das wusste ich aber nicht zu benennen. Also es war so alles drüber und alles too much und jetzt schmeiß ich hin. Mhm. Weil wir halt 8 Jahre die Band dann zu dem Zeitpunkt schon hatten und aber da kommen wir ja erst hin.
Ja, du, wir sind bei dem Marker jetzt angekommen. Mittendrin.
Ja, aber wir haben auf jeden Fall so viel gespielt und haben jeden Gig mitgenommen und selber Gigs organisiert. Und also hier im Rhein-Main-Neckar haben wir jeden Club bespielt. Und ich habe Clubs gespielt, die gibt es gar nicht mehr. So, also wobei, das ist, glaube ich, keine
Schwimmbadclub.
Kunst. Schwimmbadclub haben wir auch gespielt.
Ah.
Wir haben, sag einen Namen, irgendeinen?
Garage, Saarbrücken.
Smash.
Garage haben gespielt. Smash in Landau gab es schon nicht mehr, als wir Logo, die Band gegründet haben. Das war eine Fangfrage. Logo kann sogar sein, dass wir gespielt haben. Fatal haben wir jetzt.
Musik.
Fatal haben wir ein bis zwei
da
Mal
habt ihr nicht gespielt.
Doch, Fatal.
Nee, das meine ich nicht.
So.
Sorry, Entschuldigung.
Ja, ja, wo?
Musikshop Schifferstadt.
Nee, da haben wir nicht gespielt.
Aber ich.
Ja, okay, geil.
Aber sonst nirgendwo. Ja.
Also wir haben so viel gespielt und haben das auch sehr ernst genommen.
Krass.
Das halt irgendwie für ein Studium immer nur so Halbzeit da
war. Ja.
Aber das ist ja das Schöne auch an dem Studium, dass sie halt wissen, okay, wenn die Projekte aus dem Studium, wenn die abgehen, dann drücken die nochmal ein Auge zu, so ein bisschen. Zumindest war es damals so, weil es ja auch ein Schulprojekt sozusagen.
Total.
Also wir haben ja auch, unsere Abschlussprüfung war ein Live-Konzert von Louis Laserpower. Mhm. War dann nach der Zeit dann auch kein Problem. Ne? Also andere müssen dann halt irgendwie noch ein Projekt zusammenstellen für eine Live-Prüfung. Wir hatten im Prinzip da unseren Standard halt. Wir wussten halt, ach ja, wir haben ein Set, wir haben Techniker, wir haben Lichtmann, wir haben Merch,
Erfahrung.
Wir haben alles da. So. Okay, geil.
Geil.
Cool, das wird eine Eins. Und das war's dann auch.
Geil.
Also ich gehe nicht rein und sage, es wird eine Eins, aber ich hatte keine Angst vor der Prüfung, weil es für mich halt ein Gig war. So. Und das war ja die Aufgabe auch am Ende dieses Band-Coaching-Teils. Die Prüfung ist halt einfach ein Live-Konzert und wenn das halt schon, sag ich mal, zu deinem Standard-Repertoire gehört, ist das ja kein Problem.
Dann ist das
ist bei anderen natürlich ein bisschen anders. Ne? Also da muss dann vielleicht auch ein Producer dann irgendwie ein Bandprojekt auf die Bühne stellen und so. Das ist dann schon schwieriger für die Leute. Aber für die ist es dann zum Beispiel kein Problem, in ihrem Hauptfach Producing, keine Ahnung, 10 produzierte, ausproduzierte Tracks hinzulegen. Das wäre für uns dann sehr schwer gewesen.
Christoph, ich habe eine Idee. Jetzt melden wir uns dort an.
Ja.
Wir melden uns dort an.
Ja, einfach so nebenbei.
Ja. Genau.
Als Coach. Nimm dir noch ein Laut mit Studenten mit 47?
Ja, ich glaube.
Ich bin 48, mein Freund.
Ich habe einen nicht von dir gesprochen.
Ja, ich glaube, die haben tatsächlich also selbst für den Masterstudiengang, ich glaube, Oberlimit waren 35 oder so.
Ja,
aber ich weiß es nicht genau. Also, weil die sagen dann auch, hey, wir wollen den Jungen halt dann den Platz geben. Der Älteste in unserem Bachelorstudiengang war, glaube ich, schon so 32, 33.
Ja.
Im Master sind die, sag ich mal, im Schnitt ein bisschen älter, aber ich glaube auch, das Älteste sind 35 oder so. Was ich so selber schade finde, weil jetzt hätte ich, glaube ich, sogar ein bisschen Zeit, nochmal irgendwie einen Producing-Master-Studiengang zu machen,
ja.
Weil das ist sowas, wo ich gerne noch besser werden will. Also ich mache das schon lang und so, ich weiß, wie Logic funktioniert und auch schaffe mich gerade in Sampler rein, also in MPC und in andere Sampler, um das halt auch so bisschen besser zu machen, das Producing, das Beat bauen und dann aber auch einen ganzen Song zu mischen und zu mastern. Da würde ich gerne noch ein bisschen besser werden, aber da bin ich jetzt dann auch zu alt. Das heißt, mein Coach ist jetzt Dr. YouTube.
Dr. YouTube. Sehr geil. Auch wirklich sehr geil. Ja. Also, Monchi,
schloss der Hund raus.
Warte, lass du mal den Hund raus?
Schloss den Hund raus. Komm, Leopold, auf, komm. Geh. Tschüss. Kratz, wenn fertig bist, an der Tür.
Der bellt wahrscheinlich schon wieder.
Das hat aber bei uns erzählt, eigentlich eine Tür.
Logikfehler, scheiße. Nee, also
Zelttür.
Es ist, was ich mich wirklich gefragt habe, ohne Scheiß, Louis, ich habe keine Antwort auf die Frage, aber Louis Laserpower ist so eine coole Band gewesen. Warum habe ich das nicht registriert? Jetzt mal ohne Scheiß, wirklich. Mhm. Ich meine, ne, wir haben diese 7 Jahre Altersunterschied und so, aber Monchi, Hand aufs Herz, hast du vorher Louis Laserpower gekannt?
Nein.
Nee. Ihr könnt euch in den Shownotes überzeugen. Das wäre, und das ist auch, es gefällt mir jetzt immer noch, ne? Man könnte sagen, Indie Pop, Rock, ihr habt geile Videos auch gemacht.
Sehr geile Videos, sehr, ja.
Der Sound ist, das ist super geil produziert, das geht nach vorne, der Stimme ist super, ich finde die Texte auch total cool. Ich weiß nicht, warum habe ich das nicht registriert?
Ja, das ist halt manchmal so, ne?
Also es ist 1000 Shows gespielt und ich habe nichts davon mitgekriegt.
Es war halt vielleicht ein bisschen, wir haben nicht so oft in der Pfalz gespielt tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich.
Also es war halt ein bisschen Landau und wir haben mal in Pirmasens gespielt, einmal im Kaiserslautern. Ich weiß, es war so ein Ex-Puff irgendwo an der Bundesstraße.
In Kaiserslautern?
Zwischen Pirmasens und nirgendwo.
Ach, ist das Irish Pub irgendwie?
Das kann sein, ja. Es war auf jeden Fall auch so ein... Es war ein Ex-Puff. Das war wohl Puff. Und dann spielen wir in Horb am Neckar. In so einem autonomen Jugendzentrum. Mega geiler Laden außerhalb von Horb. Und dann kommen so die Jungs, die das schmeißen, und waren auch ein paar Mädels dabei, und kommen so zu uns: Hey, das war übrigens mal ein Puff. Wir so: Ah, okay, das zieht sich durch unsere Clubgeschichte. Und dann war das auch mal ein Puff, dann war es ein Rockerclub, dann war es eine Disco, dann ein Hotel. Ursprünglich war es mal ein Schwarzwaldhotel, weißt du, so mit so Kacheln und Schindeln an den Wänden und so. Und dann war es lang wohl ein Puff. Und dann hat es da wohl gespukt in dem Club in Horb. Der hing. Da hat er gesagt: Ja, irgendwann ist wohl eine Prostituierte irgendwie erstochen worden.
Und seitdem.
Und dann, warte mal, eine Prostituierte hat sich wohl selber erhängt in dem Laden.
Entschuldigung.
Das wissen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, und bei als es ein Rockerclub war, ist einer abgestochen worden. Ich so: Was ist denn das für ein Laden?
Nicht wieder heim, bitte.
Und es waren saugeile Konzerte, wir haben drei, viermal immer da gespielt. Das war richtig gut, ja.
Ja, gut.
Also, Monchi,
Laserbohr.
War das die Spiele oder was?
Es war die falsche Richtung, glaube ich. Wir waren viel in Stuttgart, viel in Schwarzwald waren wir recht viel.
Ja.
Berlin haben wir oft gespielt, in Hamburg auch ein paar Mal, aber es war hauptsächlich, glaube ich, eher so Stuttgarter Raum, haben wir richtig oft gespielt. Und vielleicht, ja, Mannheim natürlich, ne? Also es war, warum auch immer.
Aber eher so du bist dann mit der Band auch nach Berlin gezogen, ihr seid umgesiedelt sozusagen.
Ja, ich allerdings nie.
Du warst
Ich war in Mannheim in der Zeit.
Du warst in Mannheim und die anderen sind nach Berlin?
Genau, und dann später mit meiner damaligen Freundin nach Worms gezogen.
Ah, okay.
Und ich wollte nicht nach Berlin. Berlin war nie, bis heute ist nicht so meine Stadt. Ist mir,
okay.
Also Winter in Berlin, wer den mal miterlebt hat, dann überlegst du dir, ob du da wirklich hinziehen willst und das wirklich 6 Monate jedes Jahr haben willst. Das
gefroren, ist schon, ja, ja. Ich sag mal, gefrorene Hundescheiße wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja, da zieht's halt wie Hechtsuppe auf und das ist halt einfach, die Leute sind halt grumpy und also ich mag Berlin als Tourist und als zum Arbeiten auch, aber ich will da auch immer wieder weg. So.
Wie bist du dann nach Hamburg gekommen?
Nach Hamburg bin ich gekommen, nachdem die Beziehung mit meiner damaligen Freundin, als wir in Worms gelebt haben, auseinandergegangen ist. Und dann habe ich überlegt, okay, ich könnte jetzt zurück nach Mannheim ziehen. Und da habe ich ja mein ganzes musikalisches Umfeld auch gehabt. Ich könnte nach Berlin, da habe ich auch Leute. Die Band gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Das war kurz nach der Auflösung von Laser Power. Ging auch mit meiner Freundin das in die Brüche, nicht deswegen, es waren auch schon lange zusammen und man ist dann so manchmal so an einem Scheideweg und dann geht's halt irgendwo nicht weiter. Aber dann habe ich überlegt, so, wo gehe ich hin? Ich könnte nach München, da habe ich sofort Anschluss. Ich könnte nach, da habe ich auch lang, also nicht lang, aber 3-4 Jahre als Musiker eben auch gearbeitet, nach dem Abi. Auch mich in die Hip-Hop-Szene reingearbeitet und da hätte ich Anschluss gefunden. Aber ich habe dann, hat das Universum gesagt, geh nach Hamburg, weil ich hatte schon so ein paar Songwriting-Sessions da oben und auch sehr gute und mich auch angefreundet mit einem Producer und einem Engineer, also eigentlich 2 Producern aus Hamburg, dem Timo Dorsch und dem Thor Lunde, der ursprünglich aus Schweden ist. Und beides Profi-Producer gewesen zu dem Zeitpunkt und die mich immer wieder eingeladen haben für Songwriting-Sessions. Mit Thor hatte ich die Single, da kam der Kontakt, geschrieben für Louis Laserpower Koordinaten.
Mhm.
Was auch ein kleiner, also für uns der größte Hit war. Mond und Koordinaten waren so die 2, die auch echt gut Airplay hatten. Gerade in Norddeutschland und Berlin. Und der Thor hat dann gesagt, hey, wir haben hier, der Timo hat mich irgendwann angerufen. In dem Raum, wo wir immer arbeiten, eigentlich das Studio, wo wir immer sind, das wird frei, den können wir übernehmen. mein bester Freund übrigens sucht einen WG-Mitbewohner.
Okay, Schicksal.
Ich so, okay, ich habe gerade keine Freundin, ich habe keinen Grund, da nicht hinzugehen.
Ja.
Und dann bin ich da an meinem Geburtstag mal hin. Es war zufällig wirklich mein Geburtstag. Und dann
wie viele?
30, 31, muss 2015 gewesen sein, also der 31. Und dann waren da, weil mein bester Freund Mike, den ihr auch kennenlernen werdet, oder den ihr kennengelernt habt auf dem Konzert, mein DJ, mit dem mache ich, seit ich 14 bin, Musik. Mhm. Und der ist ein Jahr vor mir nach Hamburg gezogen, um seinen Master in Game Design zu machen.
Okay.
Der ist der Ultra-Nerd-Gamer und hat das auch zum Beruf gemacht. Und Geil. Doziert jetzt auch inzwischen als Game Design.
Hoffentlich hätte das nicht mein Sohn, der Podcast.
Das kann man studieren.
Ja. Sag das nicht so lange.
Kleinen Monchi, du kannst eine Karriere rausmachen.
Ich würde das war's dann mit Erzieher. Ne?
Also man kann das tatsächlich machen und studieren. Und ja, auf jeden Fall, dann habe ich da meinen Geburtstag gefeiert in Hamburg und auf einmal saßen 8, 9 Leute um mich rum, die ich alle kennen, die ich alle mochte, und habe an dem Abend meinen zukünftigen Mitbewohner kennengelernt, den zufälligerweise besten Freund von einem guten Freund von mir, der Producer ist. Und dann kommt noch dazu, dass das zwei WGs waren. Die WG, die ich dann hatte mit dem Martin, dem besten Freund von dem Producer, war ein Stockwerk tiefer von der WG von meinem besten Freund Timo, dem Producer.
Okay.
Das heißt, also oben drüber war Timo und seine Freundin Mina und noch die Mona M., auch eine sehr gute Künstlerin aus Hamburg und die jetzt auch Producerin ist. Und und unten drunter waren Martin und ich, beide Metal-Fans, beide Stoner-Rock-Fans, beide, also er auch irgendwie Hip-Hop-Zugang und ich auch irgendwie Blast-Beat-Zugang. Und so saßen wir dann halt da und so, wenn ich da jetzt nicht hinziehe, dann ärgere ich mich mein Leben lang. Und dann war die Entscheidung getroffen. Da sitze ich auf einmal wirklich da, feiere ich meinen Geburtstag und es sind nur gute Leute um mich rum, die ich auch schon größtenteils kennen. Und dann war klar, okay, ich gehe nach Hamburg.
Das ist das Ding.
Ja, das war wirklich so, das Universum so schiebt so ganz energisch, aber sanft mich von hinten an. Es wird alles gut. Und es ward dann auch gut, ja.
Ja, manchmal müssen sich tatsächlich so Sachen einfach ergeben. Es muss Freiräume geben und dann die Gelegenheit, dass man es wirklich, und den Mut, dass man es wirklich auch ergreift, ne?
Genau, und was mir selber auch geholfen hat, war meine Familie mütterlicherseits kommt ursprünglich aus Hamburg.
Mhm.
Das heißt, mein Opa war zu dem Zeitpunkt auch noch im Leben. Der ist auch fast 96 geworden.
Oh, krass.
Und
okay.
Der hat dann gleich so, ach ja, wo ziehst du hin? In die Steinstraße. In der Steinstraße hatte ich mal mein Büro. Ich so, nee, ja. Ich habe bei den Verkehrsbetrieben gearbeitet, in der Steinstraße 4. Ach krass, ich bin Steinstraße 10. Ja, das ist ja toll. Dann gehst du doch mal in die Markthalle, da gibt es die besten Fischbrötchen.
Ja.
Ich so, Opa, in der Markthalle ist jetzt ein Tandler, da gibt es nur noch Möbel.
Und Nebendreusen, puff.
Das wahre Molle, puff.
Ja, der Hauptbahnhof. Oben drüber ist immerhin ein Live-Club, die Markthalle. Ja. Aber unten drunter, da dachte er, gibt es halt noch so leckere Fischbrötchen. Die gab es schon seit 40 Jahren nicht mehr da. Aber es ist geil, also das war halt so, alles hat irgendwie gepasst. Und es ist auch so eine Stadt, wo tatsächlich auch meine Familie mütterlicherseits eben halt auch viel Bezug immer noch hatte. Und weil meine Mutter ist in Hamburg geboren, hat da ihre Kindheit verbracht, meine Tante auch noch und 2 bis 3 von meinen Onkels auch noch. Also es war so, okay, man fühlt sich da schon sehr schnell zu Hause.
Ja.
Für mich, also es war kein Problem, da anzukommen.
Und dann war aber wahrscheinlich auch so, dass im Keller noch so komische Band geprobt hat, die hieß 5 Sterne Deluxe, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Wie seid ihr euch über den Weg gelaufen? Wie bist du da dazu gekommen?
Hamburg ist nicht so groß wie
Recht.
Es ist auf jeden Fall nicht so groß wie Berlin, ja. Also
stimmt,
es ist, und es ist auch nicht so groß wie die Pfalz, wenn man sich überlegt. Ja. tatsächlich ist die das Studio, wo ich dann, wo wir dann waren und wo wir lang gearbeitet haben, ist eins von mehreren Studiokomplexen in Hamburg. Also das kennt ihr ja vielleicht, dass so wie hier der Proberaumkomplex Zelt, das Proberaumzelt mit mehreren Zelten nebendran.
Und Türen.
Und Pferden vorne dran und Rittern und so.
Weil der Hund kratzt, warte mal.
Ja,
ja, komm, mach sie zopp. Mach sie geil.
Auf jeden Fall.
Pass auf.
Au, lass los.
Leopold, hopp jetzt weg. Langt jetzt. Hock dich, brennt dich doch am Mund.
Eigentlich lieber, gell?
Also, genau. Das hat er jetzt noch nie gemacht.
Geil. Auf jeden Fall waren wir da halt irgendwie eins von mehreren Studiokomplexen, wo halt viele Studios nebeneinander sind. Also wie so ein altes Industrieloft war. Das war, glaube ich, mal eine Pappkartonfabrik oder so. Mhm. Und da haben sie halt oben dann, das ganze Ding sind halt entweder unten Agenturen, dann mehrere Musikstudios. Und bei uns war es halt so, dass du kommst rein, du hast eine Lobby, das nennt sich Lobby, da ist eine Couch und eine Kaffeemaschine.
Und Bierautomat.
Aber halt hohe Decken, große Fenster, was halt schon ganz geil ist. Und du hast halt ganz viele Räume. Und in den Räumen sind jeweils Studios oder Writing Rooms, teilweise wirklich richtige Studios mit Pulten und Aufnahmekabine und so. Und da hatte ich eben dann einen größeren Raum mit, nein, nicht groß, nicht riesig, also ich sag mal zweimal so groß wie euer Zelt. Mhm. Und da haben wir halt ein Studio drin gehabt und hatten schöne Fensterfront und da haben wir halt Writings gemacht. Und irgendwie, ich hab da ja Jahre gearbeitet und dann kam irgendwann der, ist auch wieder so Konecke-Ding, kommt der André Wenzlitschke, Schlagzeuger, zu mir ins Studio. Es war irgendwann schon recht spät abends, ich würde sagen so 8, 9 Uhr oder so, kam rein und der André hat früher Aushilfsschlagzeuger für das Sub für Louis Laserpower. Der hat viele Gigs mit uns gespielt, auch mehrere.
Okay.
Und war dann auch in Hamburg und da hat man sich dann auch immer wieder mal gesehen, der hat dann auch eine Zeit lang für Johannes Oerding gespielt und so. Und dann kam der rein und sagte, hey Luis, ich bin im Raum nebenan mit Das Bo und wir kommen gerade bei einem Song nicht weiter. Und ich habe ihm erzählt, du kannst gut schreiben und singen und du sollst mal rüberkommen. So, und dann bin ich natürlich wirklich so, okay, krass, alles stehen und liegen lassen, bin rüber. Und man hat sich eigentlich gleich gut verstanden und war schon irgendwie so auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich in dieser einen Session, bei zwei Songs durfte ich einfach mitmachen. Dem hat meine Stimme gefallen und dann habe ich auf seiner damaligen aktuellen EP, Gentleman Rapper, habe ich gleich zwei Songs, die Hooks gesungen und einen Song dann zwei, drei Tage später haben wir dann noch einen Text geschrieben. Also einen Song gefeatured, einen Song Hook geschrieben. Ich so, wo kommt das denn her? Das war ja, wirklich von aus dem Nichts. Einfach nur, weil ich da saß. Einfach nur, weil ich da war und der André halt irgendwie bei ihm in der Band gespielt hat. Und mit ihm die Session hatte. Weil das war auch sein Anspruch damals mit Liveband und so ein bisschen souligeren Sounds oder funky souligen, einfach so ein Rapper mit Liveband. Und das war eine richtig gute EP und wir haben auch ein paar schöne Gigs damit gespielt. Und da war ich dann eben auch dabei und bei einem Gig sagt der Bo noch vorher, hey, heute kommt Tobi noch dabei als Special Guest. Ich so, oh krass, Alter.
Oh nein.
Tobi und das Bo, 5 Sterne Deluxe, Alter, krass. 2 von 5 Sterne auf der Bühne und ich als...
Was mache ich
hier? Neue, sie,
ich als Luis.
Also, ja, mach einfach Backings und Beatbox, mach dein Ding so. Ich so, okay. Und dann haben wir jetzt sogar eine Probe miteinander gehabt und das war auch nett. Haben wir einen Gig gespielt, wo halt eben Bo und ich als Backup-Rapper da war und Backup, also es ist wie Backing-Sänger, man unterstützt sozusagen den Rapper, also den Hauptrapper immer irgendwie so die Endzeilen fertig machen oder so gewisse, dass man so ein bisschen Routines hat, wie bei den Beastie Boys irgendwie so, and here I come and then boom, weißt du, so das ist so dieses Oldschool und die letzte Zeile wird halt immer gedoppelt und das gibt halt eine gute Energie und so haben wir das dann auch gemacht, also ein bisschen gechillter, aber das ist das Prinzip und dann fanden die das nett und mich wohl irgendwie auch und dann hat Bo hat dann gesagt, hey, wir schreiben übrigens gerade Gig lief ja gut. Wir schreiben ja übrigens gerade an unserem Comeback-Album. Ich so, was? Es gibt ein neues Fünf-Sterne-Album? Das letzte ist 20 Jahre her. So. Ja, magst du mal bei uns ins Studio kommen? Boom, ich bin umgefallen, so in alle siebten Himmel geflogen. So. Also, ja. Ja, und dann war ich auf einmal mit Tobi und Bo bei Tobi zu Hause im Studio, hat ein Home-Studio, ein richtig nices. Der ist ja auch Mumbutiker, der macht ja ganz viel Techno und Elektro und House und sowas. Und dann war ich dann bei denen im Studio und schwuppdiwupp, zwei Sessions habe ich direkt ein paar Hooks irgendwie auf dem Album gehabt. Also das war wirklich so, von 0 auf 100 wurde ich da in diese Band rein katapultiert. Krass. Die haben sich das schon überlegt, die wussten nicht, dass ich jetzt da Teil der Band werde. Das haben die sich auch erst überlegen müssen. Die haben dann mich mal eingeladen, wir haben dann einen Gig gespielt, das war gleich irgendwie so ein Brauereifest, wieder Bier. Also das Bier verbindet und zwar von der Holstenbrauerei. Die Holstenbrauerei hat Brauereifest
gespielt. Verträge huschen du da auf.
Und heute gibt es nur Holsten, denn das knallt an Dolsten und so. Auf jeden Fall, dann waren wir da, haben da ein richtig großes Konzert gespielt in der damaligen Brauerei. Da war schon klar, dass die umziehen. Das ganze Areal wurde abgerissen und kommen jetzt Wohnungen hin. Tja, das war echt krass. Und dann kamen sie an, ja, willst du nicht die Tour mitspielen? Lief ja echt gut. Oh, also.
Warte mal, ich gucke in meinem Kalender. Ja, da kann ich nicht.
Da ist schlecht. Doch. Ne? Geht, ja.
Genau, und dann habe ich die Tour mitgespielt und nach der Tour war ich Teil der Band. Ja,
cool. Oh, geil.
So danach dann auch, haben sie dann gesagt, okay, das lief so gut und wir haben es so gut verstanden und dann war klar, okay, ich werde Teil der Band. Ja, gut. Und seitdem bin ich da dabei und seitdem haben wir auch kein Album mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt.
Danach wurden wir schlecht. Ich weiß nicht, was da los ist.
Also das heißt, die fünf Sterne sind jetzt wieder zu fünft.
Ja, waren nie fünf. War immer der fünfte Stern ist das Publikum. Alles gut. Aber das muss man erklären. Weil, das ist halt das Ding. Man immer vier. Und sie waren, bevor ich da war, lang zu dritt. Das hat ihnen aber allen nicht so getaugt. Also der Magnesium, den ich ersetzt habe, der hat einfach in der langen Pause sich entschieden, muss was anderes machen, weil es halt so lang dauert. Und der ist auch eigentlich Grafiker und hat sich dann auf seine anderen Sachen spezialisiert. Und ich bin dann da so reingerutscht. Und seit 2017 sind sie wieder zu viel, ja.
Cool. Ah, Moment. Ja. Was ist denn dann, wenn ihr so, ich erinnere mich jetzt an so Zeilen wie hier heftig, Magnesium, yeah, und so.
Genau.
Was ist dein Name?
Dann Luis Baltes. Also ich werde dann live auch als Luis Baltes.
Heftig.
Luis Baltes.
Yeah. Genau. Sehr gut.
Also das hier mache ich dann immer live. So.
Ja.
Ja, aber ich bin, das ist mir auch bewusst, dass ich bin bis heute eigentlich der Neue bei Fünf Sterne. Also
der
es
Neue.
Ist jetzt, es ist zwar
der Praktikant.
Die, genau.
Lifetime. 400 Euro. Yeah. Nee, du kriegst jetzt 500.
Die großen Hits waren einfach mit Magnesium zusammen. Der hat da auch sehr viel gemacht und der hat auch immer die tiefe Stimme gesprochen.
Ja.
Und er hat die ganzen Videos gemacht. Mhm. Der hat die ganzen Visuals gemacht. Der hat die ganzen Bühnendesign für die. Der hat die ganzen Covers gemacht, die Grafiken. Mhm. Also dieses legendäre Silium-Cover, wo sie als Professoren irgendwie mit bunten Violen dastehen. Das ist alles aus seiner Feder sozusagen. Und das Logo, das legendäre Fünf-Sterne-Logo, ist auch von ihm.
Louis zeigt auch seinen Pulli, den er gerade anhat.
Fünf-Sterne-Pulli. Mhm. Ja, also das, der ist auch, sag ich mal, immer noch so eine Präsenz auch in der Band, weil die immer noch mit dem befreundet sind. Und,
also die sind halt im Streit.
Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Nee, die sind nicht im Streit auseinander. Nee, es war einfach andere Möglichkeiten, andere Interessen. Und das sind nicht verstritten. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen... sag ich mal, dadurch, dass es so eine lange Zeit war, wo die halt wirklich nicht gespielt haben und vorher war es so eine intensive Zeit, so richtig erfolgreich gewesen, dann wurden sie auch so ein bisschen überrannt von dem Berlin-Hype, ne? Also das war dann wirklich, das war alles andere, war erstmal uncool. Auch Bands wie Fünf Sterne, die haben das nicht so, Dann hat Bo seinen Türlich-Türlich Mega-Hit gehabt, den wir auch wirklich jedes Mal spielen und das auch wirklich Spaß macht. Und dann war halt irgendwie die Konzentration auf diese Band nicht mehr so groß und dann haben sie sich irgendwie so, ja, so ein bisschen fahrig so nie wirklich aufgelöst, aber halt auch nicht weitergemacht.
Eingeschlafen.
Genau, ja. Und jetzt spielen wir immerhin, ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Konzerten im Jahr. Mhm. Und die sind immer auch relativ high profile. Also es ist jetzt immer so, dass man, wenn wir spielen, dann kommen die Leute, wir machen dann den Club voll und das ist eigentlich immer eine richtig geile Sause.
Das würde mich jetzt mal interessieren, das typische 5-Sterne-Deluxe-Publikum.
Die sehen also aus wie wir drei.
Das ist jetzt, ja. Das vermute ich stark.
Alters, ja. Altersgruppe zwischen 35 und 50.
Ja.
Und
sind wir noch drin.
Ja, und die Kinder sind dabei, was total witzig ist. Also wir haben jetzt bei Konzerten immer wieder halt auch die Kids dabei, die das vielleicht zum ersten Mal sehen, aber die das total feiern. Und das ist ja das Schöne bei der Musik. Klar sind da mal ein paar anstößige Zeilen, aber es ist nie zu derbe. Es ist nie assi, es ist nie... Aber immer lustig halt. Also es ist immer witzig.
Ja.
Das heißt, es ist so, dass du halt die Kids auch mitnehmen kannst. Und dadurch hast du halt auch, haben wir halt dann das Glück, dass da schon ein bisschen auch die Leute nachwachsen.
Mhm.
Das macht echt Spaß.
Ja, das ist richtig geil. Aber Monty, wär das nicht auch sowas für dich, so ein Hip-Hop-Lifestyle? So?
Guck mal, was ich auch hab halt.
Du bist wie immer schwarz.
Komm, ja, aber was für Hose? Ich hab extra...
Was sind das? Stretchhose?
Nein, das ist Jogginghose. Das macht man doch so, oder?
Sieht aus wie Jeans. Das sind Edeljoggings.
Edeljoggings.
Ich glaube, die Überschneidung zwischen 5 Sterne und Rock war immer groß. Also ich habe 5 Sterne das erste Mal gesehen, als ich 15 war, auf den Hard Pop Days in Mannheim. Und da sind wir hin aus Landau hingepilgert, weil 5 Sterne da gespielt haben. Unter anderem Bloodhound Gang, Bad Religion, die Ärzte.
Krass.
Das war ein krasses Line-Up.
Okay.
Und A-Plus. Noch so ein paar Skate-Punk-Bands aus der Zeit. Millencolin, glaube ich, auch. Also es war so richtig geiles Line-Up. Und 5 Sterne waren die einzige Hip-Hop-Band auf dem ganzen Festival. Und haben alles abgerissen. Es war richtig geil. Also bei Bad Religion und Bloodhound Gang ging es auch richtig rund, die Leute haben sich richtig gefreut auf die Band. So, das wusste man, wenn die kommen, dann geht's rund. Und es war dann auch so. Also es war mein erstes Festival. Da habe ich 5 Sterne gesehen.
Ich glaube auch, 5 Sterne Deluxe ist eine Hip-Hop-Band, auf die sich viele Leute auch einigen können, beziehungsweise die zu einer Zeit einfach auch da waren, wo es Oder die auch so ein bisschen einen Nerv getroffen haben, auch so mit Hooklines oder mit Beats, wo sich viele drauf auch trotzdem mit arrangieren konnten. Also auch Leute, die eigentlich eher Rock gehört haben oder
ich,
so.
Ich glaube, weil halt, und das hört man glaube ich auch raus, eins der großen Vorbilder von 5 Sterne sind auch die Beastie Boys.
Ja.
Und die konnten auch irgendwie, die haben ja auch Rock-Songs gemacht. Die waren ursprünglich eine Punk-Band und haben dann irgendwann Hip-Hop gemacht und aber dieses Punk-Ding nie verleugnet. Ne? Das war immer mit drin, du hast immer mal auch eine Gitarre drin gehabt. Sabotage ist halt ein richtig geiler Rap-Rock-Song.
Ja.
Crossover würde man vielleicht sagen. Aber es ist halt, es war immer so eine Mischung und 5 Sterne haben sich so ein bisschen an denen orientiert. Zwar weniger Gitarren, aber so von der Energie. Cypress Hill ist auch so eine Band, auf die sich viele Rocker auch einigen konnten.
Ja.
Also ich war auch immer Cypress Hill-Fan und Slayer-Fan.
Es geht beides.
Passt doch,
es geht
oder?
Beides. Ja, es ist wirklich.
Was erstaunlicherweise auch geht, ist Hip-Hop zu machen und im Dialekt zu singen.
Kannst du eigentlich Dialekt?
Ja, ich kann's schon, aber ich glaube, wenn ich länger rede, dann bin ich dann schon im Hochdeutschen, ja.
Das ist
Hochdeutsche.
Das ist tiefer, ja.
Aber ich kann sowohl ein bisschen Münchnerisch, ich will nicht sagen Bayerisch, weil da gibt es schon auch so noch so tief Abstufungen.
Ja, mei.
Und ich kann auch Landauerisch. Also sage ich mal, das Pelsisch, was in Landau gebabbelt wird, das kriege ich schon Achi.
Ja. Aber da musst du, was musst du machen, um da richtig drin zu sein?
Ja, ich glaube, wenn ich halt.
Astra langt nicht.
Astra langt nicht. Nee, aber lustigerweise. Als ich Neikomme bin, ging es besser wie jetzt mit dem Astra drin. Weil ich glaube, jetzt wo ich das Astra trinke, dann ist ja Hamburger der Hamburger Saft. Monchi. Right? Jetzt kommt ja, der Hamburger Saft. Ehrlich. Deswegen rede ich jetzt einfach nur noch so. Also es ist richtig schwierig mit einem Astra im Kopf noch so ein bisschen. Noch so,
weiß ich mal.
Muss ich mal ein bisschen schnackplatten, plattschnacken. Ne?
Schnackplatten.
Ja, aber zu dem Dialekt, ne? Klar, das ist natürlich Sache, je nachdem, wie lange man sich wo auch aufhält und so, aber du hast, ist es jetzt 10 Jahre her mit Riesling Sauer, dass du auch Tracks gemacht hast im Dialekt?
Ja, das Witzige ist, ich habe, also ich rede jetzt tatsächlich mehr Hochdeutsch, weil dann muss ich nicht so nachdenken. Also wenn ich nüchtern bin, dann, ich bin nicht angedrungen, aber das, dann kommt tatsächlich das Pfälzische ein bisschen besser raus. Mhm. Oder ich bin halt richtig weggeballert, dann ist sowieso. Also wenn es ist halt mal so, ich switch auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, mein Vater ist gerade da, dann falle ich in so ein münchnerisches Ding rein.
Geil, ja.
Das ist ganz absurd. Ich, ja. Meine Mutter zum Beispiel, die redet Hochdeutsch, aber so, wenn sie über ihre Jugend, über ihre Kindheit in München redet, dann fängt die an, bayerisch zu reden oder münchnerisch zu reden. Mhm. Also das fällt ihr überhaupt nicht auf.
Was ist mit deiner Frau? Wo kommt die her?
Die kommt aus Frankfurt. Also,
aus Frankfurt.
Und spricht eigentlich Hochdeutsch, kann aber auch so ein bisschen Hessisch sprechen. Mhm. Und aber da ist auch wieder eine witzige Mischung, weil ihr Vater ist Österreicher.
Ach doch, der
ist super krass. Der kommt aus Linz.
Das heißt, sprichst du mit deinem Kind?
Chinesisch.
Jetzt Chinesisch. Mandarin.
Du hast gesagt, da geht schon in die Kindergarten.
Ja, der Hochdeutsch und ab und zu schwätze ich dann schon ein bisschen pelzisch und dann sagt meine Freundin, ach, schön sprechen bitte.
Oh. Papa, gibt's halt Leberknepp.
Ich meine, der wächst halt wirklich in Landau auf. Der wird definitiv alles verstehen und das auch sprechen können. Ja.
Ja.
Das ist ein schöner Dialekt. Ich mag ihn sehr gern. Pfälzisch, Südpfälzisch, aber Kurpfälzisch geht auch noch. Also es ist schon eine schöne Sprache. Ja. Rein Hessisch hört es bei mir so ein bisschen auf mit der Toleranz, aber es geht auch noch. Also es geht auch noch.
Getrunken kann man vieles ertragen.
Ja, ja. Nee, es sind schöne Dialekte, die alemannischen Sprachregionen. Aber du hast dich ja da, Monchi, du hast dich ja auch sehr intensiv eigentlich mit dem Dialekt und eigentlich auch der Herkunft und
mit der Sprache.
Mit der Sprache und wo es hinging. Dann auch befasst. Also ich finde ja auch diese Filmprojekte so richtig, richtig geil. Und das ist ja auch so ein Ding, die sind ja überregional bekannt. Also das ist wirklich, das hat sich total, also wenn ich Leuten sage, wer du bist und was diese Filme sind, dann, ja, die habe ich gesehen oder oh, davon habe ich gehört und alles doch das, wo da in USA da so eine ganze Community und so, ja, genau das.
Das sind die.
Ja, das ist total geil. Also Sprachen, das ist mein Beruf und das ist auch so ein, das habe ich von meinem Opa mitbekommen, der war super sprachinteressiert, der hat mir das Reimen beigebracht als kleiner Knirps schon so. So, jetzt lass mal ein bisschen Schüttelreime. Mach mal einen Schüttelreim aus Sprudelflasche. Sprudelflasche, Flaschensprudel, Spraschenfludel, Flaschen Delspru, Delspruflasche, Delspruschläffler. Weißt du, so alles so diese Worte Silben umdrehen, so diese Puzzlei, das hat mir immer Spaß gemacht.
Ja, sau gut. Das kann man lernen.
Das kann man lernen. Gar nicht. Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, das ist nicht ungewöhnlich, dass man, ne, wenn man weiß, was du beruflich einfach machst, dass Sprache einfach so ein ganz großer Bestandteil ist. Und wie cool ist das, dass man so ein Patchwork-Umfeld dann auch wirklich lebt, wo man weiß, ne, die Frau hat den Background, da kommen die Verwandte und dann kann man das noch mit einbeziehen und so. Ist eigentlich richtig geil.
Das macht total Spaß. Ich finde, also Sprache ist halt einfach was Verbindendes. Selbst wenn man sie nicht spricht, wenn man sich ein bisschen für eine Sprache interessiert und dann lernt man allein durch das Interesse schon den Zugang dazu. Und ich finde zum Beispiel, es gibt in Deutschland immer so die komische Angewohnheit, Dialekte als uncool oder als nicht so, habe ich ja vorhin auch den Joke mit Rheinhessisch und so. Aber das ist so, das ist, das ist typisch auch, dass man irgendwie einen anderen Dialekt so ein bisschen ausgrenzt. Ne? Also in Deutschland hat ja Sächsisch zum Beispiel irgendwie einen schlechten Ruf oder Schwäbisch und so. Ich habe so lange und so oft in Stuttgart gearbeitet, Das Schwäbische finde ich hammergeil. Es ist für mich so ein, ich liebe das zu hören. Ich versuche immer Schwäbisch zu sprechen, wenn ich in Stolgert mit meinen Jungs und Mädler so ein bisschen abhänge, versuche ich immer so ein bisschen das rüberzubringen. Aber es ist gar nicht so leicht. Also es muss richtig lang über. Und also ich kann eigentlich nicht, aber sage ich mal, für jemanden, der kein Schwäbisch spricht, der denkt, ich spreche Schwäbisch. Der Stuttgarter speaker. Denkt so, oh, Digga, hör auf.
Halt's Maul. Ja, aber wie geil. Also ja,
ich liebe Dialekte.
Was halt auch ziemlich geil ist, finde ich, oder eigentlich ein bisschen schade ist, ist, dass mir diese Großfamilie eigentlich nicht mehr so als Standard so haben. Ne? Also ich bin noch so in einem Haushalt aufgewachsen, wo wir als Kinder waren und meine Eltern und die Großeltern waren auch noch mit im Haus.
Ja.
Und je nachdem, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, du kommst wirklich aus verschiedenen Ecken auch zusammen, dann ist das in so einem großen Haus, wo einfach ganz viel verschiedene, vielleicht auch kulturelle Einflüsse reinkommen. Das ist richtig geil, die Vorstellung.
Das ist
ne?
total schön. Wir haben das Glück, dass wir arm sind. Okay, das heißt, das wir mussten erklären. Zur Oma ins Haus ziehen.
Ja.
Wir haben den Kleinen bekommen und haben überlegt, okay, jetzt sind wir in einer 60 Quadratmeter Wohnung in Eimsbüttel. Das ist eines der teuersten Viertel in Hamburg, aber auch schön. Also wir hatten da Freunde, die auch Kinder haben und alle hatten das gleiche Problem, alle wollten sich vergrößern und es gibt keine Wohnungen auf dem Markt. Es gibt nichts, wo eine dreiköpfige Familie auch wirklich, sag ich mal, vier Zimmer haben könnte. Also drei ist schon ordentlich.
Ja.
Und das ist aber dann halt ein Wohnzimmer, ein Elternzimmer, ein Kinderzimmer, das ist dann nicht mehr das Büro. Und das war's. Und das eine war ein Durchgangszimmer und es waren eigentlich auch keine 60, sondern eher so 58 Quadratmeter und halt ein winziger Balkon. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden uns eigentlich gern vergrößern, weil wenn der immer irgendwie, wir wollen hier nicht weg, aber wir würden gern in diesem Viertel bleiben. Wir sind da zu Hause und haben auch Freunde im Haus gehabt und so, Mehrfamilienhaus. Und dann haben das Problem alle jungen Eltern in Hamburg, die jetzt nicht irgendwie gerade 100.000 K im Jahr machen oder 150 gemeinsam, die können sich gar nicht vergrößern. Also die Mieten sind extrem teuer und wir haben dann überlegt, okay, um so ein bisschen mehr Grün, bisschen größere Wohnung wäre halt schon cool auf absehbare Zeit. Plus wir waren einfach auch stressed out, wir sind halt gerade irgendwie Eltern geworden und hatten halt keine Großeltern da und dann halt nur so ein paar Freunde und so ein Neugeborenes, das drückst du niemandem in die Hand, der nicht irgendwie die Oma ist oder der Opa oder die Schwester oder der Bruder und auch alle meine anderen Verwandten haben alle leben alle in Süddeutschland und ich habe natürlich Freunde, denen ich das Baby in die Hand gedrückt hätte, aber die wären dann damit überfordert. Was ist das? Okay, der hat jetzt gepupst. Ja.
Was muss ich machen? Gar keine Windel.
Ja.
Was muss ich machen?
Und dann haben wir gesagt, okay, also bevor wir jetzt irgendwie rausziehen aus Hamburg, um uns zu vergrößern und dann halt irgendwie auch eine Stunde irgendwie in die City brauchen, wo wir eigentlich arbeiten und leben wollen, ja, wenn wir dann da jetzt rausziehen und auch keine Verwandte haben und dann nochmal nicht mal jemanden kennen, weil wir in einem neuen Viertel sind, dann ziehen wir halt zurück, fuck it.
Und dann seid ihr halt auch nicht mal 20 gewesen und so, ja klar.
Ja, das ist auch nochmal sowas. Mhm. Oh ja, und dann haben wir halt auch gesagt, okay, dann habe ich mit meiner Mutter geredet und sie hat gesagt, komm zu mir ins Haus, mach Eigenbedarf mit der Wohnung unten und jetzt sind wir die Gentrifizierer mit Eigenbedarf und so. Ja, aber wir haben die Oma im Haus, wir wohnen im Haus von der Oma und wir haben jetzt dieses Großfamiliending. Ist immer noch klein, ne? Sie wohnt allein oben und wir sind zu dritt unten. Aber das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und so wie du gesagt hast, man kann mal schnell zur Oma hoch.
Ja.
Die Oma kann mal auf den Kleinen aufpassen. Das ist sowohl für den Kleinen als auch für die Oma, als auch für die Eltern einfach nur ein Vorteil.
Geil.
Sobald man sich versteht.
Ja, klar. So.
Und das tun wir.
Und was hat dein Frag gesagt?
Ja, das war für sie auch erstmal ein großer Schritt, weil sie Hamburg auch sehr, wir lieben beide Hamburg. Hamburg ist eine wundervolle Stadt. Und wenn ich es mir nochmal irgendwann aussuchen könnte, mal wieder weg aus Landau, das wäre eigentlich die einzige Option für mich.
Wieder zurück nach Hamburg.
Ich kenne fast die ganze Stadt, das ganze Land irgendwo war ich immer mal beim Spielen halt, ne? Man hat schon fast alles gesehen. Und Hamburg ist von den Großstädten für mich persönlich die schönste Stadt. Und ich habe einfach tolle Kontakte, tolle Leute dort kennengelernt. Das heißt, da würde ich dann schon wieder hin, aber keine Ahnung. Da muss der Kleine dann halt auch irgendwie selber dahin wollen.
Ja, ja.
Also der muss das dann sagen, Vater, warum bist du damals nach Landau? Ich hätte irgendwie in Hamburg groß werden können. Mit Jesus irgendwie abhängen und jetzt. Ja,
und jetzt. Das muss ich nicht
das war der Grund, warum wir weggezogen sind.
Aber durch bestimmte Dauerkarte, oder? Jahreskarte für dazu, oder nicht?
Tatsächlich, Jahreskarte
für Landau.
Geil. Dead Life.
Dead Life. Aber kurz die Frage hätte ich noch, beziehungsweise mehr noch jemand anders, der bei uns als mal Frage gestellt und die muss auf jeden Fall noch gestellt werden, sonst kriege ich nämlich mit meiner Mutter Ärger.
Das tät mich wirklich interessieren. Lieber Luis Baltes, da ist die neugierige Mama von Christoph und ich hätte mal wieder gern was gewisst. Du wohnst ja bei deiner Oma im Haus. Wie finden die so Sachen wie Beatboxen, Rap oder Hip-Hop? Also mein Vater hat immer gesagt, der Hans Albers, der hat halt noch singen können. Kennst du die Musik vom Hans Albers? Der hat ja auch in Hamburg gewohnt. Also, was meint denn deine Oma? Das tät mich wirklich interessieren.
Ah, wie schön. Das macht, da geht's Herz auf. Ja, vielen Dank an die neugierige Mama. Ich wohne mit meiner Mutter im Haus, ja. Aber das ist die Oma vom Klenne natürlich. Genau. Also das lasse ich gelte. plus ich habe, als ich nach dem Abi nach München gezogen bin, habe ich bei meiner Oma erst gewohnt. Ja. Die war allein im großen Haus, der Opa war ein paar Jahre tot und die hat sich tierisch gefreut, dass ich dort im Keller wohnen. Und ich konnte Schlagzeug aufbauen und hab da rumgeballert, die hat eh nichts gehört und wir hätten uns saugut verstanden. Geil. Also mit der Oma, ich rede jetzt mal erstmal von meiner Oma. Das war immer ein tolles Verhältnis, die hat das immer unterstützt, was ich mache. Die hat es auch so ein bisschen verstanden, weil ihr Sohn ja auch Musiker ist. Und das heißt, die hat es auch mal gehört. Ich habe ihr zum Geburtstag oder zu Weihnachten habe ich ihr mal ein paar Songs von mir auf CD geschenkt und die hat sich auch arg gehört und fand das ganz spannend. Ob sie es jetzt richtig cool fand oder nicht, die war einfach stolz, dass der Sohn irgendwas macht. Und die fand, was richtig witzig war, es gibt in München noch einen anderen Rapper, beziehungsweise eigentlich mehr einen Reggae-Sänger, der auch ein bisschen rappt. Und zwar heißt der Mellow Mark. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, aber den Namen kennt man so ein bisschen. Auf jeden Fall war das der Enkel von einer der besten Freundinnen von meiner Oma. Und dann kamen halt immer die alten Damen beim Tee, wie man es so kennt. Dann saßen sie da und haben, ach jo, also mein, also jetzt muss ich ein bisschen ins Münchnerische switchen.
Ey, das finde ich jetzt hochspannend.
Es geht gerade nicht. Also da hat halt die Oma gesagt, oh, und die hat wieder verzählt von dem und so. Und das war halt echt so, dann war halt irgendwie auch so eine Gemeinsamkeit. Die hat das immer supportet. Meine Mutter, die weiß, dass, die kennt mich als Musiker seit ich, also im Prinzip
schon immer.
Ich habe das erste Mal auf dem Schlagzeug rumgeklopft, da war ich irgendwie 4 oder 5 und da waren schon irgendwie alle, oh, der hält der Rhythmus, das ist ja nicht schlecht und so. Und Profimusiker, seit ich 20 bin. Und das geht nur mit dem Support von meiner Mutter und das hat ja am Anfang auch Geld gekostet, muss man ehrlich sagen.
So, ja.
Also dann musste sie und die Familie halt die Miete bezahlen für den armen Student in Monnem. Also ich habe das große Glück, dass meine Familie das machen konnte und wollte auch. Aber mein Opa zum Beispiel, der hat gesagt, mach das, aber mach es gut. Ich bin irgendwann mal zum Opa und habe gesagt, ich studiere jetzt Musik und ich werde Musiker. Und dann hat er gesagt, mach, aber mach gut. Und dann war das so für mich wie so ein Go. So, ja, mach. Und dann, geil, dann habe ich mich voll reingestürzt und wusste, erstmal muss ich mich nicht um die Miete kümmern, das wird übernommen. Da habe ich auch Glück, ich weiß, wie privilegiert es ist.
Ja.
Ich hatte, und das muss man auch sagen, ich hatte wenige Kommilitonen oder Kommilitoninnen, die das selber schaffen mussten. Okay. Es gab ein oder zwei, die wirklich schaffen gegangen sind, die gekellnert haben, die irgendwie keine Ahnung, Promo-Jobs gemacht haben, was weiß ich nicht, was die alles noch gemacht haben. Das waren die Ausnahme. Das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein deutsches Ding, aber nicht nur. Wenn du Künstler Kunst studieren willst, Musik studieren willst, brauchst du ganz oft den Support von zu Hause, den finanziellen und auch den moralischen Support. Wenn der nicht da ist, wird es richtig schwer, weil ihr wisst, ja, wie wenig Geld man da, ja, verdient.
Ja.
Auf eigenen Beinen stehen konnte ich auch schon dann zu kurz nach dem Studium, weil ich halt während dem Studium schon ganz viel angeschoben habe, also auch Hochzeits-DJ und so, ne, mache ich ohne Scham, macht mir Spaß, mhm, habe ich ganz lang ganz viel gemacht in Monnem und Umgebung, Firmenfeiern, DJ, irgendwie 1000 Session-Bands, Cover-Bands, hier und da, nicht nur die dicken Kinder, auch bei Jason Wright and The Right Thing, bei den hier Lindberg Blue Tower Leuten, Shibin, bei ich hatte selber so eine Session-Band, also wir nannten uns Flow Club. Mhm. In Hamburg hatte ich dann auch eine, die hieß dann Urban Funk Bash, so wo dann Hip-Hop, Funk und Soul so verbunden wurde mit Live-Band, Bläsern, Keyboard und so weiter. Also was man halt so auch die Bands hier aus der Region teilweise kennt, habe ich alles mitgemacht und hat auch Spaß gemacht. Aber das ist schon auch fürs Geldverdienen gewesen.
Ja,
ja, aber dadurch, dass ich halt immer irgendwie mich... dass ich fallweich, mhm, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und wenn das nicht wäre, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre.
Mhm.
Also es hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist halt, dass es ein Übervorteil ist im Vergleich zu anderen Musikern, die das nicht haben.
Mhm.
Der Nachteil ist, dass es halt einfach ein bisschen unfair ist. Das weiß ich auch. Also ich bin in einer privilegierten Version. Ich habe auch den Support im Moralischen immer gehabt. Ne? Mein, mhm, Opa hat schon gesagt, mach gut.
Mhm.
Meine Mutter ist selber Goldschmiedin, die kennt irgendwie das, die ist aus dem Kunsthandwerk, aber mhm, Kunst ist dann, spielt dann eine große Rolle. Mein Vater ist immer Gitarrist gewesen und selbst mein Stiefvater, der ist auch Bassist gewesen bei einer Band in Landau und mhm, ist Literatur interessiert und schreibt und so. Also es sind alles so. Ich war immer von Kunst und Kultur irgendwie umgeben, komme aus so einer Ecke, wo es halt irgendwie, wo man es sich vorstellen kann, dass man Musiker wird.
Mhm.
Auch wenn es für ein paar Onkels und Tanten von mir überhaupt nicht vorstellbar war. So, wie kann man damit Geld verdienen? Erzähl doch mal, wie verdienst du denn dein Geld?
Also du kennst doch Bernd das Brot.
Ja, genau.
Hast du die Arme schon mal gesehen?
Das bin ich.
Es war ein Riesending für einen Teil meiner Familie. Als das erste Mal, dass wirklich alle, inklusive meiner Oma, mütterlicherseits und mein Opa auch, der hat zwar gesagt, mach gut, der wusste aber nicht, wie ich mein Geld verdiene. Der hat es aber supported, aber der wusste nicht, was das ist. Ich meine, der war auch einfach schon 90 zu dem Zeitpunkt. Das ist, da habe ich gleich noch eine andere Story, wie das Bild von dem typischen Deutschen auf Musiker ist teilweise.
Mhm.
Das war aber immer gut, weil Klassik war so ein Ding. Also der hatte ein Abo für Klassik-Konzerte in München, der war da alle zwei, drei Monate saß der da mit meiner Oma und haben sich ein Konzert angeguckt, als, okay, als es noch ging. Aber halt kein Rap-Konzert.
Nein, das ist schon nicht.
Irgendwie Zauberflöte oder so. Aber auf jeden Fall, das erste Mal, dass irgendwie alle in der ganzen Familie gecheckt haben, das ist ja wohl doch was Handfestes,
ja,
war, als ich doziert habe an der Popakademie,
oh,
weil es eine staatliche Hochschule,
ja,
und ich bin jetzt Dozent für Beatbox.
Ja, cool.
Moment, Monchi,
Dozent.
Monchi.
Dozent.
Ja.
Meine Mutter.
Halt, ja, genau. Ich habe halt da ein paar Workshops gegeben als Beatboxer.
Oh, gut.
Und das war dann wirklich so das erste Mal, das ist Dozent an einer staatlichen Hochschule. Ja, okay, dann war es abgehakt, ja, das läuft bei dem.
Ja.
So, es ist nicht, dass ich da jetzt reich werde, aber es war so, ja, okay, das ist ein Job. Ja.
Es ist ein anerkannter Job.
Genau. Nachdem man auch so wirklich einen Bachelor hat und so.
Ja.
Das ist halt schon, ja. Hier, ein Kollege von uns, der langjähriger und wunderbarer Techniker von Louis Laserpower, der Florian Böllinger aus Landau auch. Der hat mal versucht, seiner Oma zu erklären, was er macht.
Oh, scheiße.
Weil sie hat so, was machst du eigentlich immer Wochenend? Bist weg und bist immer so lang weg und verdienst du auch Geld? Was sind das? Und er hat gesagt, ja, also ich baue halt die Bühnen auf und ich dann stelle ich mich hin, dass der Ton gut klingt, dass es gut klingt, wenn die Band spielt. Ah, du bist Schaubudesteller.
Das ist die Vorstellung.
Ja, das hat sie dann irgendwie gedacht, dass er Schaubudesteller ist. Sie fand das jetzt nicht schlecht oder so, aber sie hätte gedacht, er macht wohl was Gescheites oder so.
Ich habe was Gescheites gelernt.
Nix gegen Schaubudesteller. Aber das war halt so, das ist das Bild von den meisten Deutschen von dem, was wir machen. Ganz ehrlich.
Ich glaub, das ist auch das Krasse, was die Zeit jetzt einfach mittlerweile gebracht hat. Auch die Digitalisierung und so. Dieser Bereich und auch die Jobs, die es in dem Bereich geben muss, die es vielleicht auch jetzt bald nimmer gibt, weil vielleicht KI viele Sachen auch übernimmt und so weiter. Aber das hat sich so verändert und so ist so viel einfach auch Woche, dass es wirklich, hätte man sich ja vor 50 Jahren nicht vorstellen können, dass es ein Beruf ist, dass du mit einem Stück Plastik auf dem Tisch rumklickst und danach kommt ein Kinofilm dabei raus oder was weiß ich. Das ist ja keiner Vorstelle kennen. Nee, irgendwie
ist sowas, verrückt.
Ne? Total verrückt. Und dass das auch wirklich auch Arbeit ist. Ne?
Ja.
Wir gehören nicht zu den privilegierten Leuten, die sich, die damit einfach ihr Geld verdienen können auch. Ne? Aber wir können uns schon viel mehr vorstellen, dass das wirklich auch ein Beruf sein kann, der auch anstrengend ist. Ne? Und wo man auch mal, wie du vorhin gesagt hast, auch mal ausgebrannt ist oder sowas. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo man nur ein Hobby hat. Und zufälligerweise, und dann kommt einer mit einem Sack voll Geld vorbei und schmeißt dir dann irgendwie, naja, es ist wirklich
selbstständig, Arbeit. Selbst und ständig.
Kannst du mich mal gerade noch fragen, was ich bin vom Beruf?
Monchi, was bist denn du eigentlich vom Beruf, sag mal?
Musiker.
Yes.
Hast du das hat gut getan,
wenn ich nichts gelernt habe heute, aber das habe ich gelernt.
Das hat gut getan. Und ich sag das jedem, der irgendwie mehr wie 3 Gigs im Jahr spielt, oder ja, vielleicht mehr wie 10. Nee, aber selbst Leute, die es hobbymäßig machen, die haben das in sich und sind dann ja auch Musiker. Ob sie dann Berufsmusiker sind oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber ich habe großen Respekt vor Leuten, auch wie euch, die halt irgendwie neben ihrem Beruf noch nicht nur eine Band, sondern 3 oder 4 aufziehen und irgendwie auf den Weinfesten spielen, was harte Jobs sind.
Aber Luis, ich habe 2 Kinder, gell?
Ja.
Luis, was das ist. Das ist so,
ja, wenn ich das 2. Kind kriege, dann bin ich Dozent an der Popakademie.
So, mach schon das. Ihr Leid, ich will euch mal was sagen, ne? Ich guck nicht gern auf die Uhr, ne? Ich mach's auch nicht. Ich guck einfach gar nicht hin. Aber er sagt, müssen wir noch fragen, und zwar in Anbetracht dessen, dass der Aufnahmezeitpunkt jetzt einer ist und der Ausstrahlungszeitpunkt ein anderer ist, aber sag mal, jetzt mal so, einfach von deinem Gefühl her, wie war es mit uns zusammen auf der Bühne zu stehen?
Sau geil.
War's geil?
Also, es ist ja zu dem Zeitpunkt, der Gig noch nicht gespielt worden,
ja.
Aber alleine irgendwie zu wissen, was für eine Bühne ihr dahin gestellt haben werden tut, getan haben,
hattet.
Ja. Retrofutur 1.
Oh, der Mann hat studiert.
An der Akademie.
Unis-Dozent.
Scheiße. Oh.
Geil. So was laden wir uns nie mehr ein.
Nee, aber allein was ich weiß, was ihr für Technik durchstellen darf, ich hab so Bock. Also es ist wirklich, wir freuen uns richtig, wir haben viel vor. Die es gesehen haben, werden wissen, dass
es geil war.
Dass es geil war. und wir versuchen auch einfach Spaß zu haben. Wir haben wir sind nicht die Hauptband. Wir freuen uns, dass ihr uns eingeladen habt. Und das ist für uns ein großes Ding, weil die Pfalz-Rap-Sachen halt auch jetzt gerade erst online gegangen sind. Das ist also, ihr seid sozusagen die ersten. Die erste Band hier aus der Region, die uns da für ein großes Konzert eingeladen haben, das ist einfach eine Ehre. Wir freuen uns.
Dann machen wir das doch einfach so, wenn ihr dann noch die großen Dinger spielt, kommen wir gerne als Vorbild.
Aber das war's, Mensch, Alter. Das machen wir richtig sause, ey.
Ja, okay. Also ich habe mit Monchi eigentlich ein bisschen was geübt. Wir haben es dann doch lieber Silos. Er wollte eigentlich noch so ein bisschen, nicht Beatbox, aber er wollte noch ein paar Rhymes, bitte.
Oh, eigentlich. Soll ich die Beatbox machen? Du spitzt die Rhymes.
Ja, wir machen es andersrum.
Okay.
Nee, bitte nicht. Die Mikros waren da ja manche her. Okay, und mit diesen Klängen, meine Damen und Herren. Oh, oh, oh. Boah, das ist ein geiles.
Sehr gut.
Da bauen wir einen Track draus.
Klar.
Ja, schön. Sau gut.
Yeah. Rock'n'Roll.
Also, ich muss euch sagen, es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Luis, dass du bei uns warst. Im Zelt.
Dankeschön.
Bleibt jetzt halt noch, ich meine, es ist eine lange Fahrt bis Landau.
Und es ist kalt draußen.
Und es ist kalt
draußen. Hier drin ist schön warm.
Ja, ich bleib noch ein bisschen.
Bleibst noch ein bisschen. Wir bieten unsere Gäste immer an, dass sie auch gern über Nacht bleiben dürfen. Ne? Also, wir hätten noch einen Platz im Grävele.
Im Ritzel. Na,
im Ritzel.
Aber heute muss er im Ritzel schlafen, glaube ich. Du musst zwischen uns schlafen. Wenn du willst, das wenn du willst. Cool.
Nee, will ich nicht. Ich schlafe in der Badwanne.
Stimmt, wir hatten uns erzählt, der Badwanne.
In der Pferdetränke vorne dran.
Wenn das Zelt die Tür hat, dann hat er eine Badwanne. Ja. Der Luis bleibt in der Badwanne, finde ich gut. Ja. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst bei
Dankeschön.
Uns.
Dankeschön, vielen Dank.
Wir haben uns sehr gefreut gehabt haben, dass du auf dem Weihnachtsfest gespielt hast. Das war geil.
Retrofutur 2.
Und wer jetzt nochmal sagt, dass ein Rockkonzert und eine Hip-Hop-Kombo vorher nicht funktioniert, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns, wir haben uns 2016 das erste Mal getroffen und jetzt verlieren wir uns einfach nicht mehr aus der Auge. So machen wir das, oder?
Yes, so soll es sein.
So machen wir es.
Macht's gut.
Vielen Dank, vielen Dank.
Fisi Madende, der Podcast.